is Run, der Jogging-Cast mit Philipp Jordan und René Kreber.
Herzlich willkommen, back again, on popular demand, together, forever, nach vielen coolen Interview oder weniger coolen, wir wissen ja nicht, ob es euch gefallen hat, mir hat es gut gefallen.
Nein, die waren auf
jeden Fall. Mir hat es sehr gut gefallen, sind wir zurück und wir sind natürlich wir. Ja, wer sind denn?
Wir sind die Fat Boys Run.
Die fetten Boys, weil wir immer schlankere Boys werden. Wenn ich irgendwas jemanden anschreibe und schreibe Fat Boys Run und so, dann denken die, glaube ich, immer, dass wir so richtige Fat Boys sind. Das sind wir ja gar nicht mehr.
Nee, sind wir nicht mehr. Meine Freundin meckert auch permanent mit mir, dass ich seit Weihnachten irgendwie 6 Kilo abgenommen habe oder so. Also sie meckert mit mir sehr stark. Sie hat gesagt auch, ich muss ein bisschen mehr an meiner Credibility arbeiten.
Ja,
und deshalb kauft sie jetzt immer Schokolade und Chips und Bier und so.
Ich hab letzte Woche 2 Kilo durch Frutaria-Ernährung, die ich in Zusammenhang mit dieser Happy Day-Geschichte mit Roman mir
Warte mal. Frutaria ist für mich so ein Urban Myth. Frutaria sind Leute, die Sachen nur essen, die von Bäumen gefallen sind.
So
mache ich mich jetzt gerade total albern.
Du machst dich generell, wenn du Mund aufmachst, total albern. Nein, Frutaria sind ja im Grunde Leute, die, also Raw auch, Raw Frutaria bin ich.
Rough Rocket and
so,
Raw.
Du musst mal The Frutarian, ja. Der Michael Arnstein heißt der, die YouTube-Filmchen angucken. Der ist echt der Kracher, der Typ. Aber der isst nur Obst, nichts anderes, rohes Obst. Und nicht aus ethischen Gründen, so wie vielleicht viele Frutarier, sondern aus gesundheitlichen Gründen. Und der hat so einen Spruch gelassen, ja, bei No Meat Athlete, übrigens einer meiner neuen Lieblingspodcasts, weil sie saukrass coole Gäste haben und interessante Gespräche. Und da hat er nämlich gesagt, everybody's running this extra mile in training and this extra exercise and this extra whatever, but all you guys miss exercising in the kitchen. Und da habe ich gedacht, hey, in meinem Fall, ja, und auch in deinem Fall, also wenn wir uns mit richtigen Läufern vergleichen, auch wenn wir wesentlich weniger Fatboys sind, als wir waren, ist natürlich das total wahr, weil jedes Kilo macht so viel aus in Sachen Schnelligkeit und Leichtigkeit und das natürlich, wenn du deinen Körper nur mit Vitaminen und Fibers und was weiß ich was, ist auf jeden Fall zumindest ein Ansatz, ist bestimmt ein strittiger Ansatz und ich fand deine Haltung, als du mit dem Thomas heißt er, oder? Nee,
Thomas
genau. Müller, ja, genau. Als du mit dem Thomas gepodcast hast, die fand ich ja löblich. Nämlich, dass du praktisch open-minded bist, aber dich nicht festlegen willst und auf deinen Steak nicht verzichten willst. Diese Meinung, und deswegen höre ich jetzt auch auf, über Frutaria zu reden oder über Rohkost oder vegan. Ich weiß, du bist so, deswegen ist für dich auch das Nein, aber für alle anderen komm mit so einem Blödsinn, wir sind eindeutig Raubtiere und was weiß ich, und dann muss ich mich hinstellen und ich habe keinen Bock mehr. Ich habe einmal das bei Themenwechsel gemacht und habe so ein nicht einen Shit.
Und seitdem gibt's
nein,
nicht einen Shit.
Nein, die Maria ist da ja auch, ob meine.
Ja, die ist, aber das wurde, die ist ja das, auch sehr, sehr interessiert.
Ja, aber die war da relaxed und das wurde auch gleich so, ja, wenn der, nur weil sie so tolerant ist, wird dann so eine Scheiße da stehen gelassen und das stimmt ja auch, ja. Also nicht alles, was ich sage, hat den Anspruch wahr zu sein, aber ich will gar nicht Diskussionen in der Hinsicht angehen, weil ich merke, seitdem ich vegan bin, ich weiß gar nicht, das habe ich im Podcast nie erzählt bei uns, ne? Das hat sich so eingeschlichen durch das Rich Roll Buch. Ich bin nämlich demnächst in 11 Tagen bin ich 3 Monate Veganer. Und
also wir haben das letzte Mal aufgenommen im Monat 7, wir haben jetzt im Monat 9, wir haben quasi 2 Monate Podcast-Pause gehabt. Das kommt daher, weil du 3 Wochen im Urlaub warst und danach ich 3 Wochen
genau.
im Urlaub. Und wir haben ja deshalb die Interviewfolgen produziert. Da hast du gesagt, du willst es 1 Monat ausprobieren.
Genau, und da war ich schon.
Und da warst du gerade so 3 Wochen.
Genau.
Dran. Also es passt klar von der Zeit, dass du sagst.
Also ich weiß auch, dass ich eigentlich länger war, aber ich weiß, dass ich am 16. Juni das letzte Mal mich gehasst habe dafür, weil ich nämlich schwach geworden bin beim Geburtstagskuchen meines Sohnes. Und das war mein letzter Relapse, würde man bei Drogensüchtigen sagen. Und also darf man es bei mir erst recht sagen. Und seitdem habe ich vegan gegessen. Ich weiß auch, dass ich zum Beispiel für den Traillauf, der 2 Wochen davor war, dass ich da schon mir diesen veganen Smoothie morgens gemacht hatte, den ich aus dem Rich Roll Buch hatte. Aber auf jeden Fall merke ich, seitdem ich das bin, ja, dass ich man kennt ja den Ruf, dass Veganer jedem aufs Auge drücken und ganz schlimm werden und alle Leute nerven mit was weiß ich auf Facebook und in Diskussionen und sich bessere Menschen fühlen. Mir geht es eher so, dass wenn ich irgendwo bin, auf einer Party oder irgendwo bei einem Essen oder in einem Restaurant und ich frage einfach nur, ist da Ei drin oder so, dass ich ja immer eine Diskussion aufs Ohr gekriegt habe und mich dann verteidigen muss, dass ich Veganer bin, obwohl ich niemanden bekehren will. Ich bin auch der letzte Mensch, ja, bei dem man jemals auf der Timeline auf Facebook irgendein Foto aus einem Schlachthaus oder so sehen wird. Ich finde, ich glaube da nicht dran. Ich kenne Leute in meiner Freundesliste, denen ich auch schon gesagt habe, weißt du, wo dann einer so ein KZ und dann so eine Legebatterie. Ich meine, klar, da mag man Parallelen sehen, aber ich finde es ein bisschen respektlos gegenüber den KZ-Opfern und man muss die Parallele nicht machen. Man kann einfach das Foto von den Legebatterien, aber auch das, ich möchte nicht sowas, ich möchte auch nicht irgendwelche Kinderleichen. Ich weiß auch, dass die Lage weltweit teilweise sehr schlimm ist, ja. Ernährungswelt, Welthunger etc. Und trotzdem möchte ich nicht, wenn ich mit meiner Tochter eventuell im Arm gemütlich durch meine Facebook-Timeline scanne, irgendwelche Küken, denen die Schnäbel abgeschmolzen werden, damit sie sich nicht tothaken können und so. Möchte ich nicht sehen. Das nur zu meiner Einstellung. Aber ich fand es, ich fand übrigens, um gleich mal Lob aussprechen, ich fand das Gespräch mit dem Thomas sehr relaxed, sehr, sehr, sehr interessant und ich bin gespannt. Ich bin fast sicher, dass er die den Marathon holen soll. Ich habe übrigens einen Freund, ja?
Nein.
Er unter vier Stunden holen wird, meine ich.
Ja. Aber er ist, ich kann da nochmal eben kurz eingrätschen. Dadurch, dass der Thomas ja so regional nahe bei mir wohnt und ich ja jetzt seit dem Monat Mai in einem Laufverein bin, davon habe ich ja schon erzählt, jetzt auch wirklich festes Mitglied und was alles dazugehört, Trainingsgruppe etc. pp. Und da hat der Thomas einfach mal gesagt, komm, ich bin auf der Suche nach sowas, ich möchte mich auch nochmal lauftechnisch ein bisschen verwirklichen. Und er war jetzt auch dreimal mit beim Training. Und wir sind Dienstag noch zusammen gelaufen, wo ich das Foto gemacht habe von dieser Trabrennbahn, wo wir richtig geiles Intervalltraining gemacht haben. Da hat er noch gesagt, so, boah, wenn ich den Marathon fertig habe, also den Marathon unter 4 Stunden gefinisht habe, dann ist meine nächste Aufgabe auf jeden Fall ein Ultra. Und er sagte auch sowas wie, ich will unbedingt so Sachen machen, wie der Philipp macht, Ultra-Trail laufen. Das ist so, das reizt mich total.
Ja, hat er auch angestimmt in dem Ding.
Ja.
Und dass Leute mir nacheifern, ist natürlich sehr verständlich. Aber dann soll er nächstes Jahr den FedUSO mitlaufen. Ich kann ihn gerne irgendwie helfen beim Einschreiben oder so, weil der ist echt schön. Und da kannst du übrigens am Tag vorher, gibt's auch wenn du da dich noch nicht an die Ultradistanz wagen, gibt es auch kürzere. Es gibt auch, glaube ich, einen
35er. Soll ich dir mal was sagen? Und sowas.
Was
ich heute just 5 Minuten vor dieser Aufnahme gemacht habe.
Dich für einen Marathon eingeschrieben.
Das auch noch. Ja.
Wow.
Ich habe mich für den 22. Mai für einen Viva West Marathon.
Cool.
Der komplett durchs Ruhrgebiet einschreibt, weil ich wirklich jetzt lange überlegt habe, was mein erster Marathon sein soll. Ich hatte Utrecht in Betracht bezogen, habe dann aber leider festgestellt, dass der zeitgleich ist mit dem Venloop. Der Venloop ist ein Halbmarathon in Venlo, wo wir komplett.
Name.
Ja. Wo wir irgendwie komplett mit 20 oder 25 Leuten vom Team mitlaufen und halt wo so ein bisschen halt so, das wird als Teamfahrt genutzt und
ist aber schade, dass du das Team Fat Boys Run Meeting, Jahresmeeting opferst für dein neues Team. Hast du uns nicht
mehr? Ich habe jeden einzelnen Fat Girl und jeden einzelnen Fat Girl und jeden Fat Boy lieb, auf jeden Fall, aber ich habe es einfach zu spät vercheckt. Okay. Du weißt selber, wie das ist mit Terminen.
Aber was wollte ich sagen? Ich bin sicher, dass er die unter vier Stunden, aber ich habe einen Freund, der eigentlich immer so 10 Kilometer gelaufen ist und ab und zu mal hat er gesagt, ja, so 20 Kilometer könnte ich mir vorstellen, weil ich öfter mal gesagt habe, komm, alter Klassenkamerad, komm, lass uns laufen. Und der hat dann, den habe ich auch noch dieses Jahr auf einem alten Klassentreffen getroffen. Und hab gesagt so, hey, willst du mit laufen gehen? Und dann war ich irgendwie mit Boris ja in Bergen 17 Kilometer laufen. Da hab ich gesagt, ja, hat er gemeint, das wäre ihm zu heavy noch, 17 Kilometer. Und der hat dann irgendwann vor echt gefühlt einem Monat geschrieben, dass er so eine Spendengeschichte macht, weißt du, und beim Berlin-Marathon mitlaufen wird, der glaube ich diesen Monat ist.
Ende September.
Ja, pass auf.
Diesen Monat.
Du weißt, was der letzten Monat gelaufen ist? 350 Kilometer oder sowas. Da habe ich echt gedacht.
Bei Nike Plus.
Ja, bei Nike Plus.
Einfach mal geballert.
Genau, genau. Ballern ist übrigens das coolste Wort dafür. Alleine muss man diesen Florian Neuschwanzer, wie er von der amerikanischen Presse genannt wurde, muss man ihn lieben, weil das Ballern, das sage ich auch immer. Der andere sagt übrigens immer Knallen, was ganz ähnlich ist im Holländischen.
Das ist Niederlandsbraten für Ballern.
Genau, so ähnlich. Und auf jeden Fall, das hat mich sehr beeindruckt und ich habe dieses Jahr, ich habe in Schweden, hatte ich irgendwann den Plan, jetzt auch irgendwie mindestens 300 oder 400 pro Monat zu laufen. Alter. Und da habe ich auch echt eine gute Woche gehabt, wo ich innerhalb von 4 Tagen oder so 60 Kilometer gelaufen bin und dann habe ich eine Ohrenentzündung bekommen, die mich aber sowas von niedergestreckt hat.
Alter, Entzündung musst du halt auch mit aufpassen.
Ja, ich bin also, ins Krankenhaus gegangen. Also übrigens, es bleibt in Schweden einem gar nichts anderes übrig, weil da gibt es überhaupt keine Hausärzte oder beziehungsweise der nächste Hausarzt, in Anführungszeichen, den es gab, das war eben einer im Krankenhaus. Und der hat mir auch dann so eine Codein, was weiß ich was, Tablettenmischung, die mich richtig high gemacht hat. Und ich habe gemerkt, dass ich danach, ich habe da eine Woche gar nichts machen können. Ich habe mich auch richtig komplett körperlich krank gefühlt, nur wegen diesem Scheißohr. Und danach habe ich richtig schwer gehabt, wieder in den Tritt zu kommen. Also natürlich nicht wie jetzt ein kompletter Laufanfänger, aber es war wirklich so, dass mir nach 5 Kilometer die Puste ausging.
Wie war denn sonst dein Schwedenurlaub? Du warst 3 Wochen oben?
Ich war drei Wochen oben. Und mein Plan, mir auf Texel ein Haus zu kaufen, hat sich jetzt transformiert.
Jetzt wird es ein Haus in Schweden.
Genau. Weil der Witz ist, dass es in Schweden nämlich auch zumindest, man muss ja Träume haben, ne? Das ist ganz wichtig.
Ja, klar.
Und das Texel-Haus ist, wenn man jetzt mein Bankkonto sieht, ist es auch ein Traum. Ich weiß nicht, ob du die Folge von Louis kennst, wo er irgendwie mit so einer Maklerin sich so ein total krasses, geiles Apartment anguckt und dann auch so richtig tagträumt, wie er mit ihr da durchtanzt und sagt, ich kauf's. Und dann geht er danach zu seinem Buchhalter oder Banktypen und sagt, er will das Haus kaufen. Er sagt, hey, aber Louis, das kostet 750.000. Und er so, ja, aber kann man da nicht was machen, wenn ich mein Erspartes nehme und so und wenn ich alles mein Erspartes nehme, noch einen kleinen Kredit aufnehme. Und dann so, der Typ so, nee, aber das geht nicht. Und er so, aber warum nicht? Und er so, Louis, lass mich mal gucken, was dein Erspartes ist. Und dann guckt er so und sagt, $200. Da musste ich so lachen. Und weil der Louis auch so gefrustet guckt. Also ganz so schlimm ist es bei mir nicht, aber in Schweden, da kriegst du für mit viel Glück, also wenn du nicht hohe Ansprüche stellst, für 10.000, 15.000 schon ein Häuschen. Und die erste Woche haben wir bei einem Freund gelebt, der da seit sehr langer Zeit ein Haus hat, so ein Künstler, so ein älterer, mit dem ich auch mal eine Ausstellung...
Das war der habe ich auch Fotos bei Facebook gesehen. Genau. Ne? Dieser, der so richtig halt aussah wie so ein Einsiedler.
Genau. Und lebt aber auch in Deutschland, aber er lebt eben ganz viel da oben. Und der hat da ein Haus sich gebaut mit einem riesen Terrain direkt am See. Keine Nachbarn, total abgelegen und hat da halt, weil er Künstler ist, der Bildhauer und irgendwie auch Werkzeughersteller, Lehrer studiert hat und bla bla bla, hat der halt das voll den riesen Spielplatz praktisch auf dem Gelände mit mehreren Schuppen und eigener Sauna unten am See und was weiß ich. Und es hat zwar geschifft, aber wir haben es so genossen und diese Natur. Und ich bin natürlich gelaufen auch viel und habe es total genossen. Also alleine, dass ich eine Blindschleiche, Maulwürfe, Eulen, ein Marder, ich weiß gar nicht, was ich alles an Tieren gesehen habe. Das war total abgefahren. Und ich habe es echt sehr genossen. Also vor allem diese Ewigkeit, dass du einfach so viel Wald hast, dass du das Gefühl hast, also noch haben wir kein Problem mit Abholzung hier in Europa. Das fand ich wahnsinnig cool. Und habe es voll genossen.
Ich war ja auch schon zweimal oben. Also ich war einmal für 3 Wochen auch da. Und ich war mit meiner Freundin einmal irgendwie 7 oder 10 Tage da. Also ich bin auch großer Skandinavien-Fan. Also finde ich super schön. Wir waren jetzt auch in Dänemark und fahren auch nächstes Jahr im Sommer auch wieder nach Dänemark.
Du warst in Dänemark. Da bin ich ja durchgefahren. Ja. Fand ich nicht so geil von dem, was ich gesehen habe, wenn ich durchfahre. Aber man darf nie vom, was man von der Autobahn aus sieht, urteilen.
Oder vom Bahnhofsgelände.
Genau. Das sieht Utrecht nämlich zum Beispiel extrem scheiße.
Ja, oder meine Heimatstadt.
Ja. Ach so, ja, Eismangel.
Nein, also und gerade was wir auch in Schweden hatten, wir sind dann mal, wo ich mit meiner Freundin da war, sind wir natürlich auch mal wandern gegangen und dass du wirklich in den Wald gehst und du einfach mal 7 oder 8 Stunden keinen einzigen Menschen triffst.
Ja, ich bin 3 Stunden also, joggen gewesen und hab einem Bauern begegnet und irgendjemandem auf dem Fahrrad. 3 Stunden laufen und ich bin durch so Ortschaften gelaufen auch und so. Herrlich.
Ja, also du hast auch wirklich dann die Gelegenheit genutzt und hast gesagt, okay, hier, Alexi, Kinder sind da, die spielen hier, die haben einen See, die haben, ich hau jetzt einfach mal ab und gehe mal lange laufen.
Ja, das mache ich aber immer.
Ja.
Ich will versuchen, mindestens, also ganz generell, immer mindestens jede zweite Woche einen Langlauf zu machen. Und Langlauf meine ich ab 20 Kilometer. Und
Ja.
das habe ich auch gemacht. Und Alexi ging ja, ist ja auch laufen gegangen. Und wir hatten übrigens in dem ersten Haus kein warmes Wasser und keine Dusche.
Ja,
Und
musst du den See.
ja, und die erste Woche war scheiß Wetter. Und wenn du dann so vom Joggen kommst, ja, und du bist so durchgeschwitzt, aber du setzt dich kurz hin und trinkst was und kühlst dann so aus und es ist kalt und regnet so ein bisschen, du musst dann in den eiskalten See, also der mindestens ja, 1 Zentimeter kalt ist, ja, dann ist das echt eine Überwindung. Aber wir haben das so geliebt, dass es für uns ein extremer Schock war, der uns richtig runtergebracht hat, als wir in der zweiten Woche dann auf einmal in so einem Haus waren, wo es alles gab. Also Elektrizität und Heizung. Heizung hat nämlich auch keine. Es fühlt sich so unglaublich urmenschlich an, wenn man Holz holen muss und ein Feuer macht, damit die Familie nicht erfriert. Und wir sind auch in den Wald gegangen, haben Pfifferlinge gepflückt und zum Abend
Geil.
gegessen und Wilderdbeeren, aber so einen ganzen Pott voll, dass wir
Die sind super
Wilderdbeermarmelade,
klein,
ja,
ne?
Marmelade machen
Ja.
konnten und Blaubeeren und wilde Himbeeren. Also es war echt der Hammer.
Ja. Also wirklich. Also dann vielleicht nochmal ein bisschen weiter nach Norden, vielleicht mal nach Norwegen noch, da ist es ja noch ein bisschen rauer vom Klima. Oder halt Island. Also ich habe jetzt auch Freunde, die waren im
Island, habe ich auch
Sommerurlaub
eine
in.
Freundin gehabt. Das
Ja.
sah super aus. Also vor allem da hast du so
Ja.
schottlandmäßig so viele Berge, wo man das Gefühl hat, da
Ja.
kann man richtig schön Trail laufen. Es gibt übrigens auch so
Also.
einen Trail da oben in Norwegen, Schweden. Irgendeiner hat mir einen Link geschickt.
Okay, ja, das lässt sich ja recherchieren,
Ja,
also
also
definitiv.
ein sehr berühmter
Ja.
Traillauf wohl. Es gibt in Schweden übrigens auch so einen ganz krassen Ultra-Trail, den man zu zweit im Team läuft, der irgendwie insgesamt über 50 Inseln geht oder so, wo man zwischendrin immer ins Wasser muss und wo die
Fuck.
ganzen Leute dann so ein Mini-Schaumstoffbrett dabei haben, damit
So
sie
ein Bodyboard.
ja nicht ganz so groß, eher so ein kleines und
Ja.
dann auch irgendwie, ich glaube, sogar miteinander verbunden sind über so eine Leine. Aber das Schlimme ist, dass das nicht mal Wege sind, sondern dass du dann echt so auf der einen Insel ankommst, die über die Felsen irgendwie einen Weg bahnen musst und darüber. Es ist nicht, es klingt mir zu arg. Also es klingt mir zu arg nach nicht im Flow bleiben.
Ja, wenn du auf jeden Fall 20 kleine Inseln irgendwie durchlaufen musst
Ja.
und dann Ultra, dann wirst du wahrscheinlich pro Insel irgendwie 2 bis 3 Kilometer haben und dann halt wieder Wasser und 2, 3 Kilometer und wieder Wasser und du wirst nicht
Vielleicht waren es
richtig
auch nur
trocken.
20 oder 15 Inseln, ich weiß es nicht mehr. Ich habe irgendwo mal
Ja.
einen sehr langen Bericht in irgendeiner Zeitschrift gelesen, ich weiß aber nicht mehr
Ja.
was.
Ich habe mir auch vor kurzem das aktuelle Trail-Magazin gekauft, das deutsche.
Ja, habe ich jetzt
Äh,
im
ich habe das,
Abo. Juhu!
ich hab das heute auch. Ich habe heute mein Doing Day. Ich habe mich heute zum Marathon angemeldet und ich habe das Trail-Magazin abonniert.
Geil. Ja, ich hab ein
Ja.
bisschen das Problem, weil ich habe gesagt, damals habe ich ausgefüllt, ich will ab der August-Ausgabe. Und dann habe ich
Ja.
jetzt am Anfang der Woche geschrieben, hey, da kam immer noch nichts. Ich habe schon überwiesen, also nachdem ich aus dem Urlaub wiederkam, ist dann das Geld angekommen, weil ich habe noch keine Ausgabe bekommen. Und sagt, oh, sorry, ich kümmere mich drum. Und dann kam heute die September-Oktober-Ausgabe und ich muss echt
Das
nochmal
ist die, wo
anrufen.
Ultra
Genau,
draufsteht,
wo ich
ne?
gleich
Die
gedacht habe,
blaue.
da habe
Ja, die
ich
hatte ich gerade in
Instant
den Händen.
Boner, habe ich gehabt. Und dann
Ja.
habe ich gedacht, fuck, ich muss das echt nochmal klarstellen. Nicht, dass ich da nächstes Jahr, dass ich praktisch eine.
Dass hier eine Ausgabe
Genau,
fehlt.
da kommt
Ja.
nicht mir der Schotter raus. Aber.
Aber ich glaube, die Ausgabe, wir sind ja im August im Urlaub geflogen und ich habe die im August am Kiosk geholt. Wir sind am 17. August geflogen und auf der Aufgabe steht drauf September, Oktober. Also es könnte passen.
Ja, ich frage es
Ne?
einfach mal.
Ja,
Es ist ja wie bei
aber ich.
Videospielzeitschriften, da kommt praktisch die Januar-Ausgabe kommt im späten
Im
August
Dezember.
raus.
Ja,
Manchmal ist es total weird, echt so 2 Monate, damit man möglichst aktuell wirkt. Aber.
Was die vom Trail-Magazin machen, was sich ganz geil anhört, das hat jetzt einer meiner Vereinskollegen letztens mitgemacht. Die machen so einen Revierguide in ganz Deutschland. Es ist leider momentan nur in Deutschland, wo die halt sagen, auch hier vor Ort bei dir, irgendwo zum Beispiel, die waren in Dortmund, gibt es Trails. Und dann haben die so eine Tagesveranstaltung gemacht, irgendwie mit morgens 15 Kilometer laufen, Verpflegungspause, bisschen labern, Vorträge, dann nochmal 20 Kilometer laufen. Und die haben dann über den Tag verteilt so zwischen 50 und 60 Kilometer gelaufen, aber halt so mit 3 größeren Pausen dazwischen. Und dann halt den Leuten so Traillaufen ein bisschen näher gebracht. ich weiß nicht, inwieweit das gestreut ist, aber da, wenn man da auf der Facebook-Seite vom Trail Magazin guckt, die machen eigentlich ganz coole Sachen. Also das ist doch, glaube ich, eine relativ junge Zeitschrift, die gibt es noch nicht so lange.
Das kann sein, weil mir ist nie aufgefallen, obwohl mir, als ich das letzte Mal in Deutschland war, aufgefallen ist, dass es sehr viele Laufzeitschriften gibt. Also neben der Running und der Runner's World und der Trail gibt es noch zwei weitere Laufzeitschriften.
Ich glaube, eine heißt nur Laufen.
Genau. Und dann gibt es noch irgendeine Aktivlaufen oder irgend sowas.
Aktivlaufen, ja, das ist aber, glaube ich, ein bisschen altbacken.
Ja, also, ich meine, weißt du, es gibt, der Runner's World kann man keinen Vorwurf machen, weil die Runner's World ist wirklich das fürs Volk. Und ich glaube, die Runner's World hat einen bestimmten 50% Marge an Einkommen von Leuten, die denken, ich will jetzt anfangen zu sporteln, und die sehen im Supermarkt, oh, vielleicht hilft mir das. Und die vielleicht nicht mal sich Schuhe kaufen, sondern einfach denken, wow, die sprechen eine sehr breite Gruppe an. Aber dafür, finde ich, haben sie dann immer wieder sehr geile Berichte drin. Aber die machen natürlich regelmäßig so Dinger wie jetzt die 10 Tipps für Einsteiger oder mein erster 10-Kilometer-Lauf und so. Sowas kommt in so einem Turnus von
3 Monaten.
Genau, kommt irgend sowas, ja, wo man merkt, okay, das richtet sich ganz eindeutig an Anfänger. Aber dieses Trail-Magazin ist halt, da gibt es nicht eine Seite, wo ich denke, muss ich nicht lesen. Da ist wirklich alles cool. Und das Running ist auch so ein bisschen zwischendrin.
Ja, ja. Da sind auch mal ein paar ausgefallene Berichte drin. Also, wie gesagt, die Runner's World ist gute, gesunde Basis. Die Running habe ich mir auch schon ein paar Mal gekauft. Da waren auch immer ein paar gute Sachen drin. Die ist auch ein bisschen mehr so, ja, was soll ich jetzt sagen, Lifestyle-betonter, jünger, so vom Aussehen oder so vom Ansprechen.
Ja, sie haben halt auch Trail. Immer viel so Trail- und Ultra-Sachen auch drin.
Ja.
Und auch so ein bisschen Statusbildung. Die Runner's World hat wenig Geschichten über irgendwelche Ultra-Leute so drin, ja, sondern da kommt halt dann Trail auch mal und
vielleicht. Ja, und in dem Trail-Magazin, da die blaue, also die Ausgabe mit dem blauen Ultra-Schriftzeichen drauf, die momentan aktuell an den Kiosken zu kaufen ist, die habe ich halt im Urlaub von vorne bis hinten komplett durchgelesen, auch die Sachen, die ich uninteressant fand. Und selbst die Sachen, die ich uninteressant fand, fand ich schön zu lesen.
Ja.
Ohne jetzt zu, ne, wir sind nicht gekauft von dieser Zeitung.
Wir haben leider nicht, abonniert. Wir waren beide zu dumm, uns kaufen zu, wir hätten uns mal kaufen lassen sollen. Aber ist mir auch total sympathisch, und ich finde es cool, dass es, ich glaube sogar sowieso, dass die Zukunft ist, dass so Spartensachen, ja, dass da eher die Printmedien noch überleben als so Sachen, die so ein bisschen zwischendrin hängen. Ich glaube, so Videospielzeitschriften wird sich auf ganz wenige reduzieren, weil es ist doch ein Massenmarkt, aber dann doch eben nicht mehr so groß und stirbt, und Ausgaben werden kleiner, immer weniger existieren. Aber Trail, glaube ich, dass die Leute, weil das ist dann wieder so eine eingeschworene Gemeinde, dass die, die's machen, froh sind, was zu lesen zu haben. Während Computer gibt es ja in jedem normalen Zeitschrift, ja, irgendeine Ecke, wo dann so die Apps der Woche oder so ein Scheiß, das reicht den meisten Leuten.
Also das brauche ich.
Aber apropos nicht. Lesen, dann, wenn wir schon beim Lesen sind, dann habe ich nämlich ein Buch, wo ich weiß, dass das dich sicher auch interessiert, auf jeden Fall mal.
Obacht, ich öffne die Shownotes.
Ich will natürlich Home, genau, das will ich. Nicht Wireless an. Ich muss nochmal gucken, wie es genau heißt. Hoffentlich geht der jetzt, oh, jetzt geht er. Ah, oh, fuck. Warte kurz. Ich muss kurz gucken, ob ich... Oh, nee. Muss ich jetzt komplett zurück? Nee, oder?
Warte, pass auf. Du suchst mal...
The Way of the Runner.
The Way of the Runner, okay.
Und da ist aber noch ein Untertitel dabei. So ein Subtitle. Aber wenn du The Way of the Runner, wirst du es wahrscheinlich von...
Warte, ist das von
Ed Taron and Finn. Von dem wir auch mal dieses Running with Canyons, also ich, besprochen hatte, und du hast es dann auch gelesen. Und ich habe es mir leider...
Ach, das ist das mit den Japanern.
Genau.
Da hattest du von gesprochen.
Das hatte ich in einem Interview gehört, und dann habe ich jetzt lange gedacht, so, wann kommt das Buch endlich auf Deutsch raus? Und dann habe ich gedacht, weißt du was, fuck it, ich bestelle es mir im Kindle Store auf Englisch und lese es halt auf Englisch. Und es ist wirklich faszinierend. Und ich mag den Ed Taron and Finn, weil er als einer der wenigen wirklich gut schreiben kann. Also ich liebe ja auch die Scott Jurek Bücher, und die nehmen sich auch alle einen dazu, der ihnen hilft, und auch alle Bücher, die ich eigentlich vorgestellt habe, habe ich gerne gelesen. Aber ich finde, der Taron and Finn, der schafft es, strukturell auch zum Beispiel, dass er seine Familie mit einbringt. Also wie die Reise wirklich wie so einen National Geographic Bericht liest, dass man denkt, okay, wie ist denn das jetzt einfach mal so mit seiner Familie nach Japan zu ziehen und nicht einfach so direkt ins Geschehen geht, sondern wie er seine Frau überredet hat, wie sie da hingereist sind über Moskau und wie sie dann ihre Kinder auf die Schule machen. Also sowas kriegt man halt nebenbei mit, aber die Faszination des Buches ist natürlich dieses Eki-Den. Und Eki-Den ist eben der beliebteste Sport neben Baseball in Japan. Und zwar auch passiv. Oder vor allem passiv.
Das hört sich jetzt... Ja, ist okay.
Du Ferkel. Passiv heißt einfach, dass die Leute sich's angucken und nicht mitlaufen. Also es ist wirklich die Top-Einschaltquoten. Sowas, was bei uns Fußball-WM hat, das haben da die wichtigen Eki-Den-Veranstalter. Und Eki-Den ist eine Langstreckenstaffel. Und
Eki-Den, habe ich noch
diese Staffel, ja, es ist hart. Ich habe jetzt letztens bei in so einem Laufkalender gesehen, irgendwas bla bla bla, Eki-Den hier in Holland, wo ich dachte, wow, dass sie das Wort überhaupt kennen. Aber diese Eki-Dens werden von großen Firmen gesponsert. Und die stopfen da wirklich viel Geld rein, also ähnlich wie die Formel 1 halt hier ist, und haben große Eki-Den-Teams, die Schulen, da fängt's an und da geht eigentlich das Wichtige ab. Die Colleges haben Eki-Dens und sie trainieren super hart. Und er versucht natürlich wieder rauszufinden, warum ist es, ja, dass bei einem College-Halbmarathon, Leute, die irgendwie. Ich weiß die Zeit nicht mehr genau, aber sagen wir mal, der Weltrekord von einem Halbmarathon ist bei 55 Minuten oder bei 58 Minuten, sagen wir mal. Warum sind 200 unter 62 Minuten oder 64 Minuten, aber kein einziger unter 60 Minuten? Und dann bringt er auch Beispiele und man weiß, wie man bei einem College, bei einer Schule, ja, bei so einem Lauf, Frühjahrslauf oder so, warum sind da 200 unter 64 Minuten? Und dann hat er gezeigt, so unter 64 Minuten in England sind letztes Jahr gerade mal drei Top-Athleten gelaufen und in den USA insgesamt 10, weißt du? Und er zeigt dann eben auf, wie krass das ist. Also, dass das nicht irgend so, die laufen halt gerne, sondern dass das wirklich unglaublich ist, wie viel verdammt Schnelle die haben. Und er fragt sich dann aber, irgendwann kristallisiert sich raus, es ist eigentlich die interessantere Frage, ist zu fragen, warum fehlt ihnen der letzte Spritzer? Warum schlagen sie nicht die Kenianer? Warum sind die Kenianer schneller als die Japaner? Aber warum sind die Japaner so verdammt schnell? Und das ist total interessant. Und er kommt da wieder mit verschiedenen Theorien. Und das hat auch viel mit dem übertrieben harten Training zu tun. Wahrscheinlich, dass sie sich nicht aufbauen können, sondern dass sie nur auf Straße laufen zum Beispiel, was natürlich nicht gut für die Gelenke ist. Und diese Höflichkeitsgeschichte, weil er will natürlich dann auch bei Eki-Den mitlaufen. Das finde ich das Coole, dass er sich auch immer so Louis Theroux-mäßig alles selber mitmacht, worüber er spricht und schreibt. Und dann steht er halt komplett vorne alleine, weil alle irgendwie so zu höflich sind, um sich an die Startlinie zu stellen, weil die Japaner haben natürlich dieses the nail that sticks out gets hammered in, weißt du, dass du das ist eine tief japanische Philosophie nach dem Krieg auch so, gemeinsam schaffen wir es, wir zusammen sind wir stark, und dass man jeder, der praktisch sagt, ich schaffe das oder so, das ist ein Unsympath, so, wir kennen das ja so wie wir zum Beispiel die Amerikaner nicht verstehen, wenn sie mit Reichtum protzen, obwohl das denen ihre Philosophie ist, ihr Beweis, dass die amerikanische Traum funktioniert, ja, so empfinden wir das ja Europäer als ein bisschen peinlich berührt, wenn jemand so extrem angibt und sich irgendwo hinsetzt.
Also es ist halt ein Mentalitätsding.
Genau, das will ich damit sagen. Und das ist ein total, total cooles Buch, hat mir super gefallen, interessanter Typ. Ich hoffe, dass ich den mal für ein Interview bekomme, was bestimmt nicht leicht wird, aber ich bin gespannt, ob er überhaupt jetzt noch mal so ein Buch raushauen kann und ob es noch irgendwas Verstecktes ist, weil ich muss gestehen, bis auf diesen einen Hardcore, mir fällt der Name leider nicht ein, japanischen Läufer, der irgendwie 20, 30 Marathons im Jahr läuft und bei jedem Marathon in den Top 5 ist, wusste ich gar nicht von der Stärke der japanischen Läufer.
Also zumindest weiß ich, dass zu den Big Six Marathons weltweit ist ja der Tokio-Marathon, gehört da auch dazu. Also zumindest haben die eine riesengroße Laufbegeisterung.
Ja, ja, die Laufbegeisterung ist in keinem Land, in keinem Land der Welt ist die Laufbegeisterung, nicht mal in Kenia, so groß wie in Japan.
Ja. Also ich habe gerade übrigens mal nachgelesen, die bekannteste Form des Ikiden ist die Marathonstaffel. Die wird dann aufgeteilt in 5, 10, 5, 10, 5.
Genau, und sie dürfen sich 7,195. selber aussuchen, wie sie das machen.
Ja, und da steht der Weltrekord bei 1 Stunde 57,06.
Ja, heavy, ne? Aber gut, das ist natürlich eine Staffel, das ist was anderes als alleine laufen.
Ja, ja, klar, aber trotzdem ist das schon...
Es ist der Hammer. Das
sind schon geile
Zeiten. Und die Typen sind absolute Celebrities. Also die Leute kennen wirklich... sehr viele Ekiden-Läufer. Bei uns ist man ja schon froh, wenn einer den Gabius oder so erkennt oder kennt. Aber sonst, die Leute, die beim Marathon bei uns stehen, es ist Family und
cool. Ja, klar.
Die halt oder einfach ein bisschen Spektakel in der Stadt, ne? Gucken wir mal. Ja.
Oder vielleicht die Sabrina Mockenhaupt.
Genau, kennt man noch. Die kennt man auch, genau.
Ja. Wo du gerade gesagt hast, dass der Schreibstil von ihm gut gefällt, nutze ich das mal als Überleitung. Hast du gelesen 42,195, warum wir Marathon laufen, was wir dabei denken?
Nee, aber ich habe mir ist es auch schon öfter, bald also, bin ich ja ausgelesen. Kannst du kurz dir einen Marker setzen oder brauchen wir das überhaupt? Doch, mach das mal, ich muss ganz nötig aufs Klo und ich will zuhören und jetzt hier nicht so rumtrappeln. Hold that thought, bei 30 Minuten ist es bei mir.
Dann sind wir jetzt hiermit wieder zurück. Also, 42,195, warum wir Marathon laufen und was wir dabei denken, von Matthias Poltitzki, heißt der, glaube ich, der Gute. Ich lese es momentan, ich bin bei ca. 30%, ich lese es auf meinem Kindle. Deshalb, klar, kann ich jetzt nicht so viel vorwegnehmen, aber vom Schreibstil gefällt mir das unheimlich gut. Aus dem einfachen Grund, der gute Matze, wie ich jetzt einfach mal zu ihm sage, der ist nämlich eigentlich wie der Herr Murakami, auch Romanautor, aber sogar er hat das in dem Vorwort so ein bisschen so geschrieben, dass ihm das Murakami-Buch auch nicht so gut gefallen hat und deshalb hat er jetzt ein Buch geschrieben, was halt so jeden Läufer bei einem Marathonlauf im Kopf vorgeht. Und das finde ich momentan eins der besten Bücher, die ich übers Laufen jetzt schon gelesen habe.
Sehr cool, weil ich dem Murakami nämlich, ich weiß gar nicht, ob du das auch so gesehen hast, aber ich überall, wo ich drüber rede, kommen ganz viele Leute, ey, warum ich, oder was ich meine, wenn ich vom Laufen rede, voll geil. Cool. Und ich finde von allen Büchern, die ich gelesen habe, wirklich, das ist eigentlich das Schlechteste. Bis auf so ein Amateurbuch von irgendeinem Waschek im Rheinland.
Also das habe ich, das lese ich momentan. Und das ist jetzt wirklich so, dass jeder Kilometer halt ein Kapitel darstellt und er dann halt immer über irgendwas spricht. Zum Beispiel bei Kilometer 5. Mein Laufnachbar sagt, dass, also ich kann das in den Worten natürlich nicht wiedergeben, dass seine Motivation ist, dass er schönen Frauen hinterherläuft. Und
das kenne ich aber irgendwoher, dass man sich einen Arsch aussucht und hinterherläuft.
Ich kenne das auch. Aber es geht dann halt darum, dass er dann halt darüber spricht, wie Läufer sich selber sehen, wie es um Eitelkeit geht. Also er macht da auch viel so philosophische Ansätze, die er eigentlich ganz geil nachvollziehbar in seiner Schreiberei erklärt. Und das in einem, also er findet sehr schöne Worte dafür und es hat einen unheimlich schönen Lesefluss. Also, ich habe es jetzt wirklich angefangen und bin jetzt schon relativ weit, also irgendwie, ich glaube, bei 28%, und habe das innerhalb von anderthalb Tagen jetzt gelesen, weil es einfach so einen schönen Fluss hat. Und da sind wirklich Sachen drin, wo ich auch schon geschmunzelt habe und wo ich gesagt habe, ja, okay, hat er nicht ganz Unrecht, ne? Und doch ist wirklich ein sehr, sehr interessantes Buch. Ich finde es empfehlenswert, kostet 15,99 als Kindle-Version. Solltest du dir wirklich mal durchlesen. Also vor allem, weil du ja jetzt schon mehrere Marathons im Gegensatz zu mir gelaufen bist und das vielleicht noch besser nachvollziehen kannst.
Nee, sicher, ja? Sicher. Ich habe mir jetzt auch über die Flinte, da ich vorgestern, Segway, ich höre dich jetzt rapsen, von Canessus, das wie ich in 50 Tagen 50 Marathon lief, in 50 Starten, ja. Glaube ich, steht da, ist es, ich müsste jetzt gucken, aber ist ja auch egal, von Dean Canessus gelesen
habe. Ja, das habe ich auch auf der Wunschliste, das würde ich auch noch
und
lesen.
Und da ist jedes Kapitel einer dieser 50 Marathons. Und also von daher die Verbindung. Und ja, ist cool. Ich habe davor halt das Aterrant Finn oder wie der heißt, gelesen.
Genau.
Und ich muss sagen, dass das irgendwie dann doch schöner geschrieben ist. Und Dean Canessus, also man muss es auf jeden Fall lesen, aber es sind viele Grundsatztipps dabei, dass man das Gefühl hat, er weiß, dass er, weil er bei Letterman und Co. dann auch immer eingeladen wird, was ihm ja der Dougal irgendwie überhaupt nicht gönnt, oder MacDougal, oder wie der heißt, dass er glaubt, so ein breites Publikum anzusprechen zu müssen, dass er so, obwohl er über so eine Hardcore-Leistung schreibt, trotzdem so die absoluten grundsätzlichen Lauftipps gibt, wo ich bei allen dachte, oh Mann, ich lese mir das hier zwar durch, aber eigentlich könnte ich diese ganzen komischen Dinger überspringen, weil die habe ich mir echt schon 100 Mal gelesen. Also so ja. Runner's World, Laufeinsteiger, artikelmäßige Absätze. Teilweise auch interessant mit Ernährung und mit wie er trainiert oder so, aber ganz viel halt so das richtige Schuhwerk und teilweise auch eiskalt Schleichwerbung für North Face. Also nicht mal mehr Schleichwerbung, sondern In-Your-Face-Werbung. Und ja. Aber das, was dazwischen ist, ist interessant und spannend. Ich wünschte mir, er würde mehr eingehen auf sein Schmerz, den er durchlebt, während er dieses Ding macht. Ja? Also, dass er wirklich mal sagt, und das war ein schwerer Tag, und das dann auch wirklich beschreibt. Das hat er in seinem Ultramarathon-Man-Buch besser gemacht. Also wenn du eine Wunschliste hast und du hast Ultramarathon Man noch nicht gelesen von ihm, lies lieber Ultramarathon Man. Das fand ich wesentlich unterhaltsamer.
Das habe ich auch mit in der
Wunschliste. Dann kauf dir lieber das zuerst als das 50-50. Wir wissen ja auch, dass der Iron Cowboy inzwischen 50 Iron Man in 50 Tagen in 50 Staaten hinter sich gebracht hat.
Da haben wir schon drüber gesprochen.
Ja, und von daher wirkt es natürlich auch nicht mehr so spektakulär, obwohl es natürlich bescheuert ist, das gegeneinander abzuwiegeln. Es sind alles so krasse Leistungen und es ist auch immer interessant, die Geschichte dahinter zu lesen, aber gut.
So viel zu. Überleitungskönig, du hast mir eine perfekte Vorlage gegeben. Schmerzen und krasse Leistungen. Du hast es schon gelesen, ich habe es jetzt auch im Urlaub gelesen, auch innerhalb von 2 Tagen, weil ich es regelrecht verschlungen habe.
Alter.
Ich habe von Raphael Fuchsberger Running Wild gelesen, ja, cool. Das du mir ja auch empfohlen hast. Gut, hat jetzt auch nur 192 Seiten.
Viele Bilder.
Viele Bilder, viele auch interessante und schöne Bilder. Nichtsdestotrotz muss ich wirklich sagen, absolutes Chapeau vor der Leistung von diesem Mann. Also gerade diese 250 Kilometer in 5 Tagen durch die Wüste bei 40 bis 50 Grad, selbst verpflegen, nur mit GPS, vollkommen auf sich allein gestellt. 25 Läufer gehen an den Start und irgendwie nur 10 kommen ins Ziel, wenn überhaupt.
Wow, ja, wirklich. Total heavy. Ja. Also das ist auch sowas, dieser Marathon du Sable ist ja auch sowas, was man macht, fragt sich mal, was könnte ich nochmal irgendwann machen? Werde ich sowas in meinem Leben schaffen? Aber was mich halt echt abschreckt, ist, dass man seine Verpflegung und alles mitschleppen muss. Als ob das nicht schon anstrengend genug ist, das beschissene Wasser mitzuschleppen bei einem längeren Lauf. Dass man dann auch noch sein Zelt und sich selber verpflegen muss, abends dann sich hinsetzen muss.
Und kochen und das.
Aber ist vielleicht ist das richtig, ja gerade das Erlebnis. Man bekommt schon Lust, aber ich habe so ein bisschen Angst, ehrlich gesagt, was mir zu heavy ist, auch ist dieses Navigieren mit so einem GPS und dann dieser ein Italiener, der sich da mal eben irgendwie 2 Tage verirrt hat in der Wüste und halb ausgetrocknet von irgendwelchen Beduinen unter so einem Baumstamm aufgekratzt wurde.
Und dann irgendwie, zum Glück hatte er irgendwie eine Ausbildung bei den Navy SEALs und wusste, dass er einen gewissen Anteil seines Urintrinks, dass das dann noch gesund ist und konnte sich dann deshalb noch, da sind wirklich Geschichten drin. Was ich natürlich ein bisschen ein bisschen auch komisch finde bei dem Buch, man muss das mal ganz klar sagen, dieser Mann ist ein Self-Made-Man, also auch da nochmal Riesenrespekt vor, wirklich. Ja. Der ist im Endeffekt von 0 auf 100 durchgestartet, so berufsmäßig, und hat da wirklich für gekämpft. Aber er sagt das ja auch selber in dem Buch, man muss wirklich für so Sachen einfach einen ganz anderen finanziellen Background haben.
Ja, ja, klar.
Also, klar. Weil er sagt ja auch, wenn ich irgendwie in der Wüste gestrandet bin, dann habe ich mir halt den Erste-Klasse-Flug zurückgegönnt, den ich jetzt brauchte, weil ich unbedingt ins Krankenhaus musste oder so Sachen. Das kann sich eigentlich ein Normalsterblicher, ist da wirklich. Deshalb weiß man, warum.
Ja, so viel, wie er es macht, natürlich nicht. Aber es gibt ja inzwischen so Sportreisen, und da kann man sich ja mal durchs Internet klicken, und das ist nicht alles völlig unbezahlbar. Man kann es halt nicht praktisch jedes Jahr dreimal machen, sondern muss das halt mal als Höhepunkt machen. Also irgend sowas, da kann man sich schon, ich meine, sonst der eine, der spart auf den Malediven-Tauchurlaub, und der andere halt auf sowas. Es kommt wahrscheinlich auf
selber raus. Ja, es kommt irgendwo aufs Gleiche raus, aber trotzdem fand ich das schon wirklich sehr, sehr heavy. Aber ist auch ein sehr gutes Buch, und da danke ich dir auch nochmal für die Empfehlung. Ja. Also
mich würde ja interessieren, weil er, ich weiß nicht, ob dir das auch aufgefallen ist, ja. Er regt sich, das war der einzige Punkt, er regt sich auf über irgendwie am Ende, dass heutzutage jeder, der ein paar Wüstenläufe gelaufen ist, dann so Workshops oder Vorträge hält. Und er findet, das, weißt du, man muss auch mal gewonnen haben, ein paar Mal, um das machen zu dürfen. Und das fand ich dann so, das spielt dann wieder in diese Eitelkeitsgeschichte rein, weil ich finde, diese Wüstenläufe, wenn man auch selber mehrfach betont, dass es da echt nur ums Mitmachen geht und jeder ein Sieger ist, der es schafft, finde ich, dass Leute, die so Vorträge machen, irgendwo im Gemeindezentrum in Oberwimpelbach, wie sie beschreiben, wie sie ihren 20. Wüstenlauf von 100 Kilometer schaffen, der muss für mich nicht gewonnen haben. Da interessiert mich der Dia-Abend.
Die Teilnahme und die, allein schon.
Und, ne? Und der Erfahrungsbericht. Ich finde nicht, dass man darüber nur reden kann. Und vor allem, was machen wir dann hier? Weißt du? Was machen wir dann hier?
Also, ja, da haben wir eigentlich keine Existenzberechtigung mehr.
Null. In seinen Augen eigentlich, aber gut.
Ja, also vielleicht hat er da irgendwie, gerade als er das Buch geschrieben hat, muss man ja auch mal so sehen, irgendwie war in einer schlechten Phase oder hat gerade irgendwie sich über irgendeinen Kollegen aufgeregt. Das ist manchmal...
Vielleicht hat er ja irgendwie so einen Achim-Achilles-Artikel gelesen und hat gedacht, was will der eigentlich? Der läuft ja nicht mal unter 3 Stunden oder so. Ich weiß es nicht. Ich finde, wenn man wie wir deutlich macht, dass wir schon im Titel praktisch The title gives the clue away, wie man im Englischen sagen würde, dann finde ich, ist das doch völlig excusable.
Ja, da hast du recht. Ja,
hast du noch sonst ein Buch gelesen vielleicht? Ich bin ja richtig angetan, dass du auf einmal auch so ein Buchverschlinger wirst, dass du gleich 2 Bücher...
Hallo. Also ich lese relativ viel, aber ich habe davor gelesen, das ist aber nichts, was jetzt hier für den Podcast relevant ist, Der große Trip, und ich wusste nicht, dass das verfilmt wurde.
Der Wild, oder was?
Nee, der hier mit
Bill Bryson.
Reese Witherspoon.
Ja, genau, Wild.
Wild, ja, okay, dann heißt er auf Englisch Wild. Da habe ich das Buch zugelesen und ich wusste nicht ansatzweise, dass er verfilmt worden ist, bis ich es im Urlaub erzählt habe, was ich für ein Buch momentan lese. Und dann wurde mir gesagt, ach ja, ich habe den Film gesehen.
Ja, der ist ein guter Film. Und ähnlich ist mit Bill Bryson, dessen Buch unter Frühstück mit Bären oder wie das heißt, habe ich jetzt gestern Abend gesehen, dass da auch ein Film kommt. Und da ist übrigens auch wieder ein gutes Segway, dass Scott Jurek den Appalachian Trail Rekord gelaufen ist, ne?
Ja, habe ich mitbekommen.
Alter Schwede.
Aber da kommt auf jeden Fall auch noch ein Buch zu.
Wenn er das nicht macht, dann bin ich schwer beleidigt. Ich habe übrigens in dem Running Ultra Podcast gab es ein Interview, 2 Interviews mit 2 Typen, die jeweils die Welt umjoggt sind.
Okay.
Und zwar beide auf verschiedene Arten. Und der eine Typ, der ist halt echt von einem Land ins nächste einfach alleine, ohne Begleitteam und alles, mit Rucksack nur, ist der komplett einmal die Welt rumgejoggt. Ich glaube, er hat nur den Irak ausgelassen oder nur so gestreift, aber sonst wirklich, weil da war gerade die schlimmste Scheiße am Gehen. Aber der hat die ganze Welt, und der hat dann irgendwie öfter mal gesagt, ja, aber das will ich jetzt nicht erzählen, das will ich mir fürs Buch aufsparen. Und da habe ich gedacht, fuck, ich muss unbedingt immer in die Shownotes von dem Podcast gucken, dass ich mir das, weil das wird, glaube ich, der für mich zumindest, für meine Lesevorlieben, wird es echt der feuchte Traum schlechthin, weil so das ist dann so Abenteuer und tägliches Laufen. Der war halt irgendwie 2 Jahre oder so jeden Tag gelaufen und zwar richtig krasse Distanzen. Und stelle ich mir total abgefahren vor. Also allein durch Australien zu durchlaufen, so ist schon völlig gestört.
Oder allein schon, ja klar, Australien, da hast du ja komplett alles so an Klimazone.
Ja, es gibt ja einen Typen übrigens, das war glaube ich auch im Ultramagazin oder im Running, der so ein Bauer, an dessen Tür ging irgend so ein Ultralauf vorbei, ein australischer, und da hat er gesagt, ey, nächstes Jahr mache ich auch mit und ist sogar in seinen Gummistiefeln mitgelaufen und hat den gewonnen. Ja. Und der hat den öfter gewonnen und dann habe ich habe einen australischen Nachbarn, dann habe ich es ihm erzählt und ich habe kaum den ersten Satz fertig gemacht und gesagt, ja, ich weiß der und der. Und der hat nichts mit Ultra oder irgendwas zu tun. Ich sage, woher weißt du das? Und er so, ja, das war bei mir im Ort, ich kannte den. Und der muss mal irgendwie so durchgedreht sein, dass der praktisch, wenn er gejoggt ist, dass immer, jeder aus dem Dorf nein, kennt. Dass der immer so eine, dass man immer gedacht hat, der winkt einem zu, dass die am Anfang, wenn er ihn das erste Mal gesehen hast, dass du ihm zurückgewunken hast und gemerkt hast, der hat so einen Laufstil oder der ist es so gewohnt, hat meinem Nachbar gemeint, aber das kann ich mir nicht vorstellen, Leuten zuzuwinken am Straßenrand, dass er, wenn er läuft, die ganze Zeit eine Hand so komisch oben hat. Aber das ist nur am Rande erwähnt. Ich würde sagen, wir gehen mal zum großen Testteil über und fangen an mit dem, was im Schuh steckt. Und zwar nicht mit uns. Also wir stecken nochmal da drunter, sondern mit Socken.
Ja, wir haben dankenswerterweise ein Testpaket bekommen von der Firma Ride Socks. Was wir jetzt auch ein bisschen verschlammt haben, da sind wir auch ein bisschen ehrlich. Ja. Wir haben die, glaube ich, aber dafür haben wir jetzt längere oder mehr Testkilometer damit gelaufen. Das muss man auch mal so sehen. Und also wir haben irgendwie im Juni haben wir ein Testpaket geschickt bekommen von der Firma Ride Socks. Ride Socks bin ich darauf aufmerksam geworden, wo ich in diesem Ultralaufladen war und von meinem Lauftrainer Benedikt, der trägt die nämlich auch nur. Und der Benedikt ist auch ein Ultraläufer, also der macht auch so 24-Stunden-Klamotten, 100 Kilometer, 100 Meilen etc. pp-Dinger. Und der trägt die nämlich auch nur, diese Ride Socks. Und deshalb bin ich darauf aufmerksam geworden. Du hast von mir 2 oder 3 Paar geschickt bekommen.
Ich glaube, ich habe 3 Paar geschickt bekommen. Ich habe mich natürlich total gefreut, als ich gesehen habe, dass ein Paar eingestickt 42,195 hat.
Und habe ich gedacht, es gibt die auch mit 100 Kilometer.
Geil, dann habe ich gedacht, hat der René auch so ein Paar und traut er sich die anzuziehen, ohne sich wie ein Laufschneider vorzukommen. Aber nein, Spaß beiseite.
Meinst du, wie mies ich mich fühle, wenn ich die 100 Kilometer Socken anhabe?
Hast du die?
Ich habe die 100 Kilometer.
Du Pauser. Nein, auf jeden Fall. Ich habe das Erste, was ich gedacht habe, ist, Alter, sind die dick. Dann ist mir positiv aufgefallen, ich habe viel zu viele Sportsocken und Laufsocken, wo die Leute meinen, überall irgendwie so komische geometrische Muster einnähen zu müssen oder so verschiedene stromlinienförmige Sachen, weißt du?
Ja, das sieht einfach schneller aus. Ne?
Man hat das Gefühl, Hightech zu kaufen. Ich glaube, dass es stört. Ja. Und den Vogel abgeschossen hat eigentlich Runners Point mit ihren eigenen Socken, zumindest vor 2 Jahren, weil die wirklich an der Außenseite unten Runners Point voll dick eingestickt haben. Das spürst du richtig gehend, wo ich denke, was soll das denn? Dann lasst doch euren Namen, macht die meinetwegen auf den Knöchel, das stört er mich nicht, aber nicht so, dass man praktisch ihn wirklich schon, wenn man ihn anzieht, spürt, dass man da so, ist halt Blasengefahr. Was mir halt auffällt, ist ein Dick, und da habe ich gemerkt, sie haben 2 Lagen. Also es sind wie 2 Socken, die ineinander genäht sind. Und das ist, glaube ich, auch das Geheimnis. Ich, Depp, habe die ja, glaube ich, noch, oder ich hatte sie schon, ich weiß es nicht, aber ich habe sie nicht angehabt bei meinem Ultra-Trail, weil ich da meine Herzog komplett Kompressionssocken anhatte. Und da ziehe ich dann natürlich nicht noch Socken drüber. Aber ich werde das nächste Mal, werde ich ohne Scheiß diese Ride-Socken anziehen, weil ich glaube, es gibt noch andere Socken, die haben ein ähnliches System, und das hat mir der Josh LeJohnny empfohlen, als er das Foto gesehen hat von dieser Blase, die genauso groß war wie mein großer Zeh selber. Und ich glaube, dass dieses Doppellagige verhindert, dass man Blasen bekommt.
Also ich habe mich ja mit Socken wirklich beschäftigt, nachdem ich äh, im, irgendwie im Juni mir mal auch richtig dicke Blasen gelaufen hatte und habe dann gesagt, irgendwas musst du jetzt dagegen machen. Habe mich dann informiert und dann auch ein paar Leute gefragt. Und da bin ich immer wieder auf den Namen Red Sox gestoßen, habe dann den Kontakt gesucht und habe gesagt, ich würde diese Dinger gerne mal testen. Habe dann wirklich auch das Testpaket bekommen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich trage, seitdem ich diese Socken habe, nur noch diese Socken. Und ich habe keine Probleme mehr mit irgendwelchen wunden Stellen an den Füßen oder Blasen. Was ich wirklich sagen muss, die sind relativ dick.
Also, ja, das ist eben, wenn man Schuhe sich gekauft hat, indem man so Kompressionssocken eigentlich immer nur anzieht, die sehr praktisch hauchdünn sind, kann es zu Platzproblemen kommen. Von daher muss man sich halt echt entscheiden beim Schuhkauf, wenn man solche Socken anhat, ob man sie anhat. Was mich verstört hat am Anfang ist, dass es weder, sie heißen Ride Socks, aber sie haben keine Left Socks. Also sie haben keine rechts und links, was aber eigentlich mir wieder ganz recht ist, weil ich schon öfter spaßeshalber ein Foto auf Facebook gepostet hat, so nach dem Motto, ich habe zumindest keine zwei linken Füße oder zwei linken Hände, wenn ich zwei rechte Socken von irgendeinem Paar anhatte, weil in der Waschmaschine die dann irgendwann mal sich verabschieden, die Pärchen, und ich Öfteren dann zwei linke oder zwei rechte anhab. Und ich glaube aber auch, das ist so ein bisschen Blödsinn. Also dieses rechts und links, und das haben sie wohl auch erkannt und haben gedacht, ja, scheißegal, wir verzichten da drauf. Aber ich habe dieses Blasen- und Wundestellen-Problem bis auf bei dem Ultra Trail nie gehabt. Aber
auch nicht bei neuen Schuhen?
Nie. Noch nie. Ja. Ich habe auch neue Schuhe, die nächsten Testschuhe, du weißt, welche ich meine, die jetzt kommen werden, hoffentlich die nächste Woche. Ja. Die werde ich auch sofort für einen langen Lauf gleich anziehen und bin mir sicher, dass ich keine Blasen haben werde.
Ja. Also ich kann wirklich nur aus meiner Erfahrung jetzt sagen, ich laufe die Socken jetzt Monat 9, haben wir seit drei Monaten durch, wasche sie halt dann ganz normal, habe da zum Glück drei Paar zur Verfügung gestellt bekommen, das heißt, ich kann da immer, also ich komme nie in die Bedrängnis, dass ich jetzt sagen muss, ich muss jetzt ein anderes Paar Socken nehmen, habe sie jetzt wirklich dann schon etliche Kilometer gelaufen, auch auf jedem Geländer, ich habe die auf der Bahn angehabt, ich habe die auch beim Basketballspielen angehabt, weil ich auch in meinen Basketballschuhen häufiger mal Probleme habe, dass ich mir da Blasen hole. Und also ich bin mittlerweile jemand, der die jetzt auch schon im Freundeskreis empfohlen hat. Ein Kumpel Markus von mir, der hat sich jetzt auch, den ich jetzt auch zu Hokas bekehrt habe so ein bisschen, der hat sich direkt in diesem Laufladen, wo ich ihn hingeschickt habe, dann auch ein paar von den Ride Socks dabei geholt und der hat gesagt, neue Schuhe angezogen, sofort mit den Socken, 20 Kilometer laufen gegangen, gar keine Probleme. Und er war total begeistert. Also meine Empfehlung kriegen die auf jeden Fall. Ja. Was ich halt so sagen muss, die gibt es in dick und in dünn. Also mehr gibt es nicht. Es gibt die in dick und dünn. Für den Sommer halt die dünnen, für den Winter halt die dicken. Könnte man vielleicht noch ein bisschen dran arbeiten. Aber zumindest dieses System, dass du zwei Socken hast, die gegeneinander arbeiten und da deshalb das nicht mehr an deinem Fuß in irgendeiner Art und Weise schrubbelt, super.
Ja.
Absolute Empfehlung von mir.
Jo. Kann ich mich anschließen, aber ich habe zumindest dieses Blasenproblem vorher nicht, so nicht gehabt. Aber ich werde das nächste Mal, wenn ich einen Ultra-Trail laufe, weiß ich, wenn ich dann auch keine Blasen habe. Aber sie haben mich auf jeden Fall nicht gestört und ich glaube, dass das System einleuchtend ist, weil diese andere Firma, die mir der Josh empfohlen hatte, die hat auch zwei Lagen ineinander. Und die gibt es aber, glaube ich, gar nicht in Europa. Von daher holt euch Ride Socks. Das nächste, würde ich sagen, ist das, was dann eins weiter draußen kommt. Ach, hat mich der René glücklich gemacht. Du weißt echt nicht, wie glücklich du mich machst manchmal. Also natürlich hast du mich nicht glücklich gemacht, aber ohne dich hätte mich Mizuno nicht so glücklich machen können. Und zwar will ich so wenig wie möglich auf Straße laufen. Ich will eigentlich so viel wie möglich nur noch in der Natur auf weichem Boden laufen. Und ich muss sagen, dass die Salomon, mit denen ich die 55 gelaufen bin, ich zwar liebe, aber sie dadurch, dass sie so Gore-Tex sind, sehr dick sind und von der Passform her sehr schmal und sehr steif sind und vor allem, wenn man sehr viel auch auf Geröll und so läuft, da sind sie, glaube ich, perfekt für. Ich liebe sie und ich werde sie auch immer lieben und ich mag auch dieses Schnürsystem etc. pp. Aber ich habe gedacht, so ein leichter, flexibler, luftiger Trailschuh wäre doch mal schön, der wenig Sprengung hat und ja, schön flexibel ist und trotzdem schön Grip hat. Und genau das kam praktisch fast unerwartet in mein Haus geflattert mit dem Mizuno Wave Hayate 2.
Hayate,
ja. Das klingt so ein bisschen wie so ein Hoka-Schuh. Hayate, Mafate, Hakayano, yeah, die haben alle so...
Meiner heißt Sayonara.
Das sind also deutlich, man merkt, es ist eine japanische Firma, oder?
Ja, es ist eine japanische
Firma. Also der Schuh hat mir sehr gut gefallen, das gleich mal vorweg. Er hat alles, was ich brauchte. Ich bin mit dem Schuh sehr viel Trail gelaufen, und zwar mit einem Nachbarn, der auch bei dem Felue so mitgelaufen ist, aber er ist den, glaube ich, diese 55 Kilometer Trail, harter Trail, ich glaube sogar in unter 4 Stunden oder so gelaufen. Also er ist am Tag vorher auch noch 40 gelaufen, also er ist insgesamt 95 Kilometer gelaufen. Also er ist ein sehr fitter Typ, und er hat mir ein paar Trails gezeigt und ich habe ihm meine Trails gezeigt. Und wir sind einmal auch so einen komischen Mountainbike-Trail gelaufen, wo du wirklich nur so auch so steilkurvenmäßige Slaloms hast, wo dann auch gar nicht praktisch unten Weg ist, sondern wirklich nur diese schrägen. Weil die Mountainbiker,
ich verstehe, was du meinst,
die Mountainbiker eben durch die Fliehkraft dann gar nicht, und dann ist da eben auch kein Weg. Und der ging so steil hoch und runter. Ich habe mir da leider ein bisschen mein Knie überlastet, aber das hat nichts mit den Schuhen zu tun, sondern eher damit, dass ich zu untrainiert war wegen der Ohrenentzündung. Und da bin ich die gelaufen und es war wirklich perfekt. Also erstmal, sie sind super luftig und leicht. Man könnte, wenn man einen Negativpunkt wählen würde, aber den kann ich danach auch gleich wieder zerstören, könnte man sagen, ja, ich habe so sehr, sehr oft beim Laufen mit denen nasse Füße bekommen, wenn wir irgendwo durch Matsch oder durch Wasser gelaufen sind. Aber du hast zwei Möglichkeiten bei Trailschuhen. Entweder du machst sie wasserdicht und dann hast du wirklich ein Problem, wenn mal oben über den Schuh, übers Bein Wasser eintritt, weil dann geht das Wasser auch nicht raus. Und was mir hier sofort aufgefallen ist, er ist so luftig und leicht, dieses Obermesh praktisch, also dieses Fabrikat, was auf dem Fuß aufliegt, dass das Wasser dann auch 2 Minuten später praktisch wieder draußen ist. Er hat eine sehr geile Seitensohle, sprich die Sohle, wie sie sich so an der Seite windet, und im Mittelstück zwischen Ferse und Ballen hat es auch nochmal so eine extra Sohlenverstärkung. Es fühlt sich sehr angenehm an. Also auch wenn man, ich roll ja sowieso über den Außenfuß sehr ab, und das ist eine sehr runde Bewegung. Und was am angenehmsten ist oder was besonders ist an dem Schuh, ist die Verschalung hinten im Fersenbereich, die einem nämlich extreme Stabilität gibt, obwohl der Schuh sonst sehr flexibel ist. Also wenn ich ihn vorne anfasse, ich habe ihn gerade in der Hand übrigens.
Kannst du ihn sehr verdrehen.
Also den Schuh. Da kann ich ihn in alle Richtungen drehen. Und das ist ideal für die Art Trails sowieso, die ich laufe hier, nämlich mit viel Sand, Radwegen, harter Erde, Wurzelwerk, Kies etc. ist das ein idealer Schuh. Also ich bin sau happy mit dem. Ich habe gerade die Daten nicht da. Ich würde gerne wissen, wie viel Sprengung der hat, aber ich sehe es gerade nicht. Ich müsste es nachlesen. Gefühlt hat er sehr wenig Sprengung, aber ich kann es nicht. Ich kann mal kurz googeln.
Ich habe jetzt auch gerade Mizuno Hayate Offset.
Wie sind wir denn da? Drop heißt es. Warte kurz. Ich mach das ganz kurz. Warte. Drop. So professionell sind wir, dass wir das besprechen, während wir...
Ich habe zum Glück vorher bei mir geguckt.
Heel-to-Toe-Drop, 7 mm. Ah, das ist sogar recht viel, aber es kommt mir viel weniger vor.
Es ist, ja, wenn man jetzt vergleicht...
Nee, es ist nicht viel.
Die Hokas haben 4 bis 5.
Ne? Was? Millimeter?
Ja.
Echt nur?
Ja. Krass. Also Hoka, Huaka, das ist ja der, den ich hatte, Drop... Ich glaube, die hatten irgendwie was zwischen 4 bis 5, aber das ist ja trotzdem nicht viel.
Ja, nee, das ist extrem wenig. Also, es gibt ganz viele Schuhe, die haben 10, 12 mehr Drop. Also
Aparfit. Also die Hokas bewegen
sich so in dem. Also ich habe jetzt auf den nächstbesten Schuh, den ich irgendwo gefunden habe, das ist jetzt ein Reebok One Guide, der war rechts einfach in diesem Shop, den ich geguckt habe, und habe ich 13 mm zum Beispiel.
Ja.
Also ist, hat der hier fast die Hälfte.
Ja.
Und ich kann nochmal hier ein Saucony,
der Omni, Clifton
9 mm, also sie haben alle mehr.
Ja, der Clifton hat 5 mm Drop.
Krass.
Das lese ich hier gerade. Und das ist, die machen ja Werbung mit, dass sie halt so wenig Drop wie möglich haben.
Ja, ja.
Ne? Also dann ist, sagst du, 7 ist schon wirklich sehr, sehr wenig. Ne?
Also nochmal, die Sohle hat auch so komische Aussparungen. Was mir aufgefallen ist in Schweden, um mal kurz zu sagen, warum mir dieser Schuh hier so gut gefällt. Im Schweden bin ich mit dem One Cloud gelaufen. Weil ich einfach keine, ich habe den Salomon mitgehabt, und wenn ich irgendwo gelaufen bin, wo ich keine Trail hatte, bin ich mit dem One Cloud gelaufen, und bei dem One Cloud habe ich wirklich das Problem gehabt, sobald ich auf Kies oder Schotter oder selbst auf normalen geteerten Wegen war, dass ich Steine gesammelt habe, und zwar massig.
In der Sohlenkonstruktion.
Genau.
Also diese Wölkchen.
Ja, aber nicht praktisch von der Seite in diese Querverbindung, sondern zwischen den Wölkchen-Dingern drin. Und dass ich wirklich immer wieder anhalten musste. Ich muss aber sagen, dass diese Cloud, ist auch so seltsam. Ich schimpfe immer über die, weil ich wirklich glaube, dass die Dämpfung sehr gering ist. Aber ich bin einmal gelaufen, habe gesagt, jetzt läufst du mal ganz gemütlich 10 Kilometer, um die Gegend hier kennenzulernen. Und dann bin ich in eine Richtung gelaufen, habe gesagt, nach 5 Kilometern drehe ich um, hatte auch nichts zu trinken, nichts dabei. Und dann habe ich gedacht, ey, ist so schön, ich laufe weiter. Und dann bin ich 10 Kilometer gelaufen, habe an einem Fluss getrunken, so richtig männlich, nature-mäßig.
Mit der Hand geschöpft.
Genau, habe noch übrigens unterwegs in die Natur ein Geschäftchen gemacht und mit Blättern abgewischt. Also richtig ehrlich, nature. Und dann bin ich zurückgerannt. Und war die 20 Kilometer immer noch weit unter, also irgendwie 1,55 oder sowas, wo ich dachte, dafür, dass ich einen gemütlichen Lauf gemacht habe und dafür, dass ich keine gefederten Schuhe anhatte, oder zumindest behaupte ich das immer, ging es doch ganz gut. Aber ich musste eben ab und zu diese Steinchen rausholen. Und das hatte ich auch bei den Salomon mit Sand, bei den Hoka Mafate Speed, mit Sand, mit nassem Sand, obwohl ich frage, ob man das...
Das hattest du gesagt, wo du auf Texte warst, hattest du da
und
Probleme mit, ne?
Mit diesen hier, die Sohle ist echt perfekt, die hat Grip, aber man sieht schon, wenn man sieht, hier wird sich kein Stein großartig verirren. Sie ist aber eben echt für so normalen Trail...
Für normalen Waldboden jetzt nicht.
Wurzelwerk und Sand und Reiterweg und sowas. Ich weiß nicht, ob ich mit dem irgendwie den Mont
auf Blanc die
Ultra laufen würde, wahrscheinlich nicht.
Nee,
aber absolute Empfehlung, der perfekte Schuh. Übrigens auch noch ganz wichtig, finde ich bei Trailschuhen, was ich bei den Salomon als unangenehm empfinde, die sind natürlich aber auch nicht dafür gemacht, ist, als ich in Schweden war, bin ich losgelaufen und dann bin ich irgendwann an der Straße rausgekommen und dann musste ich irgendwie 5 oder 10 Kilometer an der Straße laufen.
Auf der Straße, und das mit den Salomon
wirklich. Und die Salomon, die da fühlt sich so wie wahrscheinlich Fußballer, wenn sie auf dem Weg ins Stadion sind.
Auf jeden
fühlst
Fall.
Fühlst du dich da. Und mit diesen Schuhen, es gibt so einen Trail, der ist ungefähr so 5 Kilometer weg von hier oder 6 Kilometer. Und da konnte ich hinlaufen wie auf einem normalen Laufschuh. Also das ist das Schöne an diesem Schuh, dass man auch allroundmäßig laufen kann. Und wenn man mal keinen Trail in der Gegend hat oder man muss weiter laufen, hat man nicht das Gefühl, man läuft sich die Dinger kaputt oder es ist unangenehm und man verletzt sich am Ende noch durch irgendeine falsche Belastung. Nee. Mit den Hokas einer meiner Lieblingsschuhe, ganz ehrlich.
Ja, und das ganz unerwartet.
Mein erster Mizuno auch, also wusste ich ja nicht. Und ein schöner Schuh auch, ganz nebenbei.
Ja. Also ich habe als Testmodell bekommen den Mizuno Sayonara.
Das muss ich mir jetzt auch angucken, das interessiert mich natürlich.
Ja, den Sayonara 3 habe ich als Testmuster bekommen. Ich habe mir diesen Schuh ausgesucht aus dem einfachen Grund, ich hatte ja vor kurzem noch einen Blogpost bei uns auf der Facebook-Seite geschrieben, dass mein Saucony Kinvara den Geist aufgegeben hat, und ich suchte jetzt halt wieder einen Schuh, der so in diese Richtung geht, habe mir dann noch einen Essex-Schuh gekauft, mit dem bin ich aber nicht so hundertprozentig zufrieden, weil damit kann ich keine langen Distanzen laufen, weil der dann doch wirklich
was
zu wenig...
Was für einen Essex hast du, wenn ich fragen darf?
Essex, den habe ich... Moment, Gel Speed, glaube ich, heißt der.
Okay, du holst dir immer diese schnellen Schuhe.
Ja, das war wirklich, da habe ich mich ein bisschen zu belabern lassen auch, da bin ich ja ganz ehrlich. Ich weiß gar nicht, welcher es jetzt gerade ist. Ich hab
das, aber es sind nicht so Racing Flats, die praktisch, die nur fürs...
Ja, doch, oh, es geht in die Richtung.
Okay, okay.
Ich hab den jetzt halt im Endeffekt fürs Bahntraining habe ich den schon mal genommen.
Das ist ja super.
Ja, aber ich bin damit mal so 15 Kilometer gelaufen, da habe ich gemerkt, der hat wirklich sehr wenig Unterstützung.
Ja,
ja, zurück zu dem Mizuno Sayonara. Ich habe den halt in Erwartung gekriegt, dass es ein Schuh ist, der so in die Richtung von dem Saucony Kinvara geht. Hab ihn dann ausgepackt, das, was mich ein bisschen abgeschreckt hat am Anfang, das muss ich jetzt mal ganz kurz sagen, weil ich da vielleicht auch ein bisschen penibel bin, die Schuhe haben sehr nach Plastik gerochen. Ich weiß nicht, wie es dir ergangen ist oder ob du das nicht wahrgenommen hast.
Also, ich mag den Geruch von neuen Schuhen und ja, von Napalm am Morgen, aber auch von neuen ja. Schuhen.
Ich mag den Geruch von neuen Schuhen auch, aber da war halt wirklich so sehr harter Plastikgeruch. Das hat mich ein bisschen abgeschreckt. Aber das sollte jetzt nicht so negativ sein. Ich habe mir den Schuh dann direkt nachmittags, wo ich von der Arbeit nach Hause gekommen, geschnappt. Bin dann eine 12-Kilometer-Runde damit gedreht. War auch relativ flott unterwegs. Und habe dann doch wirklich, war ich relativ erstaunt, weil mir der Schuh direkt von Anfang an auch wirklich sehr gut am Fuß gesessen hat. Also er hat eine sehr schöne Passform gehabt. Für mich in 42,5 war der exakt auch, dass ich genug Platz vorne hatte. Wenn du dir den Schuh von oben anguckst, er hat eine wirklich sehr breite Box für die Zehen. Ich habe ein bisschen breiteren Fuß, deshalb bin ich mit dem Kinvara ja auch so gut klargekommen. Von daher fahre ich mit der da auch sehr gut. Ich habe ein bisschen festgestellt, ich bin den Schuh jetzt so, ich glaube, zwischen 70 und 80 Kilometer gelaufen, laut Nike, wobei ich dem nicht ganz traue. Das müssten eigentlich ein bisschen mehr gewesen sein, aber ist egal. Ich habe gemerkt, bei manchen Läufen, die auch so über 20 Kilometer waren, hatte ich ein bisschen so das Gefühl, dass er ein bisschen im Mittelfußbereich drückt.
In der Innenseite oder außen oder generell?
Unten.
Ja, unten, aber innen oder außen vom Fuß?
Innen.
Oh, das kenne ich. Das gibt ganz oft so Schuhe, die dann so ein, das hat auch der Mafa HDSP gehabt, die praktisch so eine Wölbung haben, die praktisch deine Fußform nachempfinden soll und die dann,
ja, genau,
die dann irgendwann genau unangenehm wird. Ich weiß, deswegen ja, habe ich den Mafa HDSP übrigens nicht für den Ultra Trail genommen, weil da habe ich das gespürt, das hat mich nicht gestört, aber ich habe gedacht, hä, wenn du mal 20, ja, 30 hast, dann stört es dich vielleicht.
Ich neige ja eigentlich gerne dazu, Neutralschuhe zu kaufen, obwohl ich ja ein bisschen nach innen einknicke. Ne? Ich habe da ja schon mal drüber
same
gesprochen.
Same here, ja, ich auch. Ja.
Und ich habe dann jetzt mal so einen amerikanischen Laufblocks oder so ein oder zwei, habe ich dann gelesen, die den Test zu dem Sayonara gemacht haben. Und dem wird auch diagnostiziert, was ich halt im Hinterkopf hatte, dass der Schuh eine minimale Stütze an der Innenseite hat. Das heißt, ich laufe wirklich, und das merke ich wirklich, mit den Schuhen astrein gerade. Also ich knicke nicht großartig ein. Mhm. Trotzdem wird der Schuh als Neutralschuh verkauft. Finde ich dann ein bisschen, also für mich persönlich ist es sehr gut momentan, weil ich genau diesen Schuh benötige, der halt nur so eine Mini-Stütze hat und nicht so wie zum Beispiel ein Brooks-Schuh, den ich mal hatte, der halt eine sehr krasse Stütze im Mittelbereich hatte, der mir dann sehr unangenehm wurde. Ich habe den Schuh jetzt schon gelaufen, hier im Wald, auf der Straße. Beim Bahntraining habe ich den schon mitgehabt, weil ich ihn wirklich in allen Aspekten testen wollte. Und es ist wirklich auch so, wie du gesagt hast gerade, wenn ich vor meinem Schuhregal stehe, dann, ich laufe sehr gern den Hoka Huaka, weil es ein sehr flotter Hoka-Schuh ist. Ich bin nach wie vor großer Fan von meinen New Balance. Aber ich greife immer öfter zu den Mizunos, weil es für mich halt so der beste Kompromiss ist momentan. Also ich kann damit lange laufen. Ich bin mit dem Schuh auch schon so, also 25, 26 Kilometer gelaufen, ohne dass ich wirklich große Probleme hatte von den Gelenken her, dass ich irgendwie großartig zu viel eingeknickt bin und deshalb am Knie irgendwelche Probleme hatte. Ich bin den Schuh auf der Bahn gelaufen. Er ist nicht so schnell wie der New Balance Schuh. Trotzdem ist er doch recht zügig. Also der New Balance ist nach wie vor auf der Bahn eine absolute Maschine. Trotzdem würde ich auch diesen Schuh sehr empfehlen. Gerade weil der im Verhältnis, das muss man ja auch mal absehen, zu den ganzen Essex-Schuhen oder auch zu dem Saucony eigentlich noch so 20, 30 Euro unter den im Preis ist. Also es ist ein relativ nicht günstiger Schuh, aber es ist ein Preis, der bewegt sich so zwischen 110 und 30 Euro.
Ja, so aber das ist schon, wenn du mit so einem Gel Cayano, der dann 180 ja, kostet, 180 ist das schon nochmal ein ordentlicher Schritt.
Eine ganz andere Hausnummer. Und,
also übrigens für mich, zu dem Einknicken, ja, ich knick auch leicht ein. Also es kann übrigens immer noch sein, dass du denkst, dass du nicht einklickst und leicht einknickst, aber es gibt bis heute, und das sagt der André nämlich auch immer zu mir, es gibt keinen Beweis, dass das schlecht ist. Also es wird zwar immer dagegen, man sagt immer, es ist natürlich bestimmt nicht verkehrt und man weiß nicht, unterstützende Schuhe, aber bis jetzt hat noch niemand bemerkt, dass jemand, der proniert, ob unter oder über oder außen oder hin, dass der, wenn er lange Läufe hat, dass das irgendwann schädlich wird oder so. Ich bin ja
sogar der Meinung, dass ich in Schuh, also dass ich extra einen Schuh laufe ohne Stütze, aus dem einfachen Grund, weil wenn ich einen Sneaker anhabe, wenn ich jetzt meine normalen Alltags-Nikes oder Chucks oder so anhabe oder was weiß ich, meine ganz normalen Sneaker, die bei mir im Regal stehen, die unterstützen meinen Fuß auch nicht. Und wenn ich mit diesen Schuhen 15 Kilometer laufe, weil ich einen Stadtbummel mache oder einen Städtetrip, dann knicke ich auch 15 Kilometer ein. Und meine Gelenke, oder wenn ich auf der Messe bin und ich laufe die ganze Zeit da rum, dann ziehe ich ja keine Laufschuhe an, sondern ich ziehe meine ganz normalen Alltagssneaker an. Und diese Schuhe unterstützen meinen kompletten Bewegungsapparat ja in keinster Weise. Und mein ganzer Bewegungsapparat ist ja seit meiner Geburt darauf ausgelegt, dass ich ein zu kurzes Bein habe und aufgrund dessen einknicke. Ne? Ich hatte ja mal die Erfahrung gemacht, dass ich mir einen Schuh mit einer sehr starken Stütze gekauft habe. Ich weiß jetzt nicht mehr, welcher Brooks-Schuh es war. Resultat davon war letztendlich, ich bin mit dem Schuh 3 Monate gelaufen und bin zum Orthopäden gegangen, weil ich Knieschmerzen hatte.
Ja, eben. Also das ich, genaue also Gegenteil. Auch zum Beispiel die Hokas, die ich habe, sind, glaube ich, beide nicht wirklich unterstützende Schuhe oder so. Und ich merke einfach, dass ich mit den, wenn ich wirklich lang auf Asphalt laufen muss, dann ist für mich der Stinson vielleicht noch der das letzte Modell von den GL Nimbus geht mir besser ab als zum Beispiel die Cayanos, die ich mir habe aufschwätzen lassen, die ich halt gekauft habe in so einem Marathonladen da in Wiesloch, der meint, du brauchst schon, du knickst nach innen weg, du solltest dir den Cayano mal angucken. Da habe ich gedacht, hey, warum nicht? Und im Grunde habe ich mit dem genau dieselbe Erfahrung gemacht, dass ich nämlich mit dem zweimal Schmerzen hatte. Ich weiß nicht, ob es, ich glaube eher, es war im Fuß unten, aber dass wenn ich nicht drauf achte, sondern einfach nach Gefühl gehe, dass ich immer froh bin ab Kilometer 20, wenn ich zum Beispiel denke, oh, es läuft sich immer noch schön weich, und da habe ich überhaupt noch nie gehabt, dass ich dachte, oh, ich knickse unangenehm weg. Die Idee dahinter ist natürlich, wenn du wegknickst, dass das dann irgendwann dein Knie auffängt und dass du dann irgendwann Knieschmerzen bekommst, aber ich habe das noch nie gehabt bei solchen Sachen. Ich habe das eher bei diesen, wenn ich zu wenig gefedert bin oder zu krass es bergab geht, dass es so durchgeschüttelt wird und so die Belastung so groß wird, wenn du dann deine Lauftechnik einfach nachlässt.
Ja.
Was übrigens bei den Profis auch macht. Ich habe jetzt gelesen, dass der Haile Gebrselassie auf dem Vorfuß anfängt und bei vielen Rennen man inzwischen durch Video, Slow Motion etc. gesehen hat, dass er langsam zum Mittelfuß und irgendwann sogar zur Ferse übergeht. Also beschreibt übrigens der Tarrant Finn, dass er, oder Ad Haranand, der hat ja so einen komischen indischen Buddha-Namen von seinen Hippie-Eltern bekommen, der Vorname, aber dass er auch bei sich das beobachtet hat in dieser Japan-Geschichte und Knieschmerzen hat und dann irgendwann sich selber gesehen hat in seiner Fernsehübertragung und gemerkt hat, fuck, weißt du, er läuft auf Racing Flats, aber er knallt voll mit der Ferse. Der
Ja, ja.
Also von daher, ich bin nach wie vor Hoka-Botschafter, aber ich merke, dass gerade wenn man im Wald läuft und nicht Ultra läuft, sondern halt so, da ist der Mizuno mir fast lieber. Kleiner, gemütlicher, weicher Schuh ohne Unterstützung in irgendeine Richtung bringt Spaß.
Ja. Ja, also wirklich, ich muss nochmal ganz klar sagen, ich laufe diesen Schuh momentan wirklich sehr gerne in allen Gelegenheiten. Ich hatte den jetzt sogar auch mit im Urlaub, und du weißt selber, wie das ist, wenn du halt irgendwie deinen Koffer packst und du hast eine Gepäckbeschränkung von 15 Kilo, dann überlegst du dreimal, welchen Laufschuh
aber
du
mitnimmst.
Und dann habe ich halt überlegt, nimmst du den Huaca mit? Habe ich mir gedacht, wenn da vielleicht ein bisschen Höhenmeter sind, nimmst du den New Balance auf gar keinen Fall mit, auch wenn es der leichteste Schuh wäre, so denkt man dann ja, wegen Kofferpacken. Habe mich dann wirklich dafür entschieden, den den Mizuno mitzunehmen, gerade weil ich ihn auch in anderen Gegebenheiten immer testen wollte. Und ich bin zwar im Urlaub nur dreimal laufen gegangen, auch jeweils unter 10 Kilometer, aber trotzdem habe ich es in keinster Weise bereut, dass ich die Schuhe mitgenommen habe, sondern auch eher im Gegenteil. Also auch bei meinen heißen Temperaturen, die ich hatte, waren die jetzt auch nicht zu dick oder zu, das hat man ja auch häufiger. Du hast ja gerade auch angesprochen, dass der Hayate relativ luftig ist. Das Gefühl hatte ich jetzt auch. Das Einzige, was ich wirklich sagen muss, was mir jetzt auf der Bahn
was luftdicht? Aufgefallen ist.
Ne, luftig.
Luftig, genau, ich wollte gerade sagen, das luftig. Gegenteil.
Luftig.
Ja, luftig, genau.
Luftig. Das Einzige, was mir wirklich aufgefallen ist, sie bewerben ihn halt als den schnellen Schuh im Mizuno-Programm. Und da hatte ich jetzt halt wirklich den Vergleich zu den New Balance-Schuhen nochmal. Und da habe ich gemerkt, ich weiß nicht, ob es an der Sohlenkonstruktion ist oder generell, weil der halt ein bisschen mehr Drop hat. Der liegt, glaube ich, bei 8 oder 9 mm. Der New Balance ist ja wirklich sauflach. Keine Ahnung, vielleicht ist es auch nur irgendwie so ein persönliches Ding. Aber gefühlt ist der Schuh nicht so schnell, wie sie ihn bewerben. Aber ich sag mal, in den Bereichen, in denen wir uns bewegen, ist das scheißegal.
Ja,
für einen Wettkampfläufer ist es vielleicht entscheidend, der dann wirklich sagt, ich muss meine 5 Sekunden pro Kilometer schneller sein, wenn ich einen Marathon laufe, um die und die Zeit zu laufen. Ich habe es gemerkt, oder zumindest bilde ich es mir ein, dass der Schuh ein bisschen langsamer ist. Aber das ist jetzt für mich auch nichts, wo ich sage, das wäre für mich ein Grund, den Leuten vom Kauf abzuraten. Also von mir gibt es da keine großen Abstriche, wo ich sagen müsste, da überwiegen jetzt die Minuspunkte. Ganz im Gegenteil, ich laufe den Schuh wirklich momentan sehr, sehr gerne.
Cool.
Ja. Und das war's von unserer Testfront, oder?
Genau.
Ja.
Ich glaube sogar, das war es auch generell. Also ich möchte noch podcastmäßig habe ich noch den, aber habe ich ja schon erwähnt, den No Meat Athlete Podcast empfehlen, und zwar auch für Fleischfresser. Also der ist sehr interessant.
Das
ist
macht das deine Frau und deine Kinder, ernähren die sich jetzt auch vegan, oder wie macht ihr das? Nur mal, ich möchte es nur Interesse.
Nee, darfst du auch. Ich rede ja, ich ist ja nicht so, dass ich da ein Geheimnis draus mache. Meine Frau braucht zum Beispiel morgens Kaffee mit geschäumter Milch, und
ja.
Sie hat Probleme im Gegensatz zu mir mit Brotaufstrich. Dabei kann man mit Hummus und was weiß ich, Kresse und Tomaten, Gurken, Paprika, finde ich, sich so geile Sandwiches machen.
Ja.
Aber, und es gibt auch neben diesen Tartex-Ekelsachen, gibt es auch ein paar leckere Aufstriche im veganen Bereich. Aber sie hat da Probleme mit, und sie isst auch manchmal, also sie ist da nicht so krass wie ich, also wenn meine Eltern einen Kuchen mitbringen oder so und da ist Ei drin, dann isst sie den und ich halt nicht. Und
also sie ist eher dann so die vegetarische Richtung.
Ich habe übrigens einen Fail gehabt, fällt mir gerade auf.
Ja.
Ich habe in Schweden einmal so eine Waffel mit Sahne und Erdbeeren gegessen.
Ja,
nein, aber sie ist sowieso nicht so eine Fleischesserin, und ich koche ja meistens, und dann isst sie gerne mit. Und wenn ich jetzt so ein veganes Thai-Curry koche oder so indisch, dann stört sie das überhaupt nicht. Dann sagt sie nicht, ach, da hätte ich jetzt gerne ein Stück Fleisch drin. Sie ist halt einfach nicht so streng wie ich. Und wenn sie weg ist mit Leuten, dann wird sie sich wahrscheinlich auch Fleisch bestellen. Sie hat aber kein Problem damit. Und sie sieht schon, dadurch, dass wir eben ein rheumakrankes Kind haben, und sie,
das ist, tut ihm auch gut,
dass sie sehr viel liest, und dass man sogar von, selbst von den Leuten, die nicht vegan sind oder so, hört, ja, Eier sind ganz schlecht für Gelenksentzündungen und so, dass wir eigentlich wissen, wir müssten. Und wir haben mal drüber geredet mit unseren Kindern, habe ich gesagt, ich esse keine Tiere mehr und so. Und dann sind die natürlich immer erstmal begeistert, bis sie merken, dass das Hühnchenschlegel auch Tier ist. Aber wir haben gesagt, dann wollen wir es mal alle probieren. Und ich habe auch von Anfang an gesagt, dass mir das auch, nicht, es ist ja nicht gefährlich, ich weiß ja, dass es eigentlich das andersrum ist, ja, aber dass ich trotzdem zum Beispiel denke, ja, ich will nicht sie hat dann ganz süß gesagt in ihrem Kita-mäßig nach der Schule Auffang-Ding da, dass sie keine Butter mehr isst und deswegen keinen Keks essen darf, und hat die Erzieherin dann später dann nachgefragt, oh, das müssen wir doch wissen, und dann habe ich gesagt, so ein Blödsinn darf essen, was sie will. Es ist halt,
ja, klar.
Es ist aber so, dass ich sowieso schon immer nicht viel Fleisch denen angeboten habe, und die sowieso sehr vegetarisch leben, sag ich mal so.
Ja.
Aber sie mögen zum Beispiel Pfannkuchen. Und wir haben also Bananenpfannkuchen probiert, also ohne Eier und Milch. Und das hat nicht so gut funktioniert. Ich habe ihn aber... Es gibt aber viele Sachen, die ich... Wenn ich mir so Sojaprodukte kaufe, oder in Schweden gab es Oatly, so Haferprodukte, die übrigens wirklich Creme Fraiche aus Hafer gemacht haben, die wirklich nach Creme Fraiche geschmeckt hat, wo ich gedacht habe, wow, die gibt's aber leider hier nicht. Aber da gab es auch so Trinkjoghurts und so, und das finden die Kinder super lecker. Ich hole auch so Schokis, gibt's mit Reismilch auch. Ist ja trotzdem ungesund übrigens. Ist ja trotzdem Zuckerzeug und alles. Aber wir machen so ein bisschen, aber sie essen zum Beispiel in die Schule Käse und Wurst, weil sie sich nicht überreden lassen zu diesen veganen Aufstrichen. Und ich will auch nicht sowas auf die oktroyieren, aber ich versuche sie eben so gesund wie möglich zu ernähren. Sprich, sie bekommen viel Gemüse und sie bekommen wenig Junkfood, aber das ist halt auch immer so. Ich habe auch Angst, dass sie dann irgendwann Junkfood-süchtig werden, weil sie es zu Hause nie bekommen haben, so wie ich als Kind, weil mein Vater ja jahrelang auch, mein Vater auch Rohkost sogar. Also der war ja im Grunde Frutaria, aber ohne, dass es überhaupt die Begriffe vegan oder Frutaria wahrscheinlich ihm bekannt waren, sondern auch pur fürs Laufen. Und von daher war es mir vorgelebt, und ich habe viel Schnitzer und Dinkel und Grünkern und so und nie Cola. Deswegen habe ich danach erstmal 10 Jahre fast nichts anderes. Ich hatte selbst neben Bett Cola stehen und in meiner Studentenzeit. Und das sind halt so Sachen, und jetzt komme ich aber wieder zurück zu dem, wie ich früher gelebt habe. Und aber das ist wirklich ein interessantes Thema. Der Rich Roll hat dazu mal einen ganzen Podcast gemacht, der übrigens echt einen saugeilen Podcast hat. Der hat jetzt auch so einen Linebacker, was ja wirklich die stabilsten Football. Typen im in der NFL sind, der vegan war. Und der hat übrigens auch, da ist es wieder, der hatte eine Gelenkskrankheit und hatte unglaubliche Schmerzen und Schmerzmittel genommen und was weiß ich. Und dann hat er irgendwann so eine Binge-Watching-Aktion gehabt auf Netflix abends mit seiner Frau, und sie haben erst Forks Over Knives und. Und sein Manager hat eigentlich gesagt, du musst noch mehr Medikamente nehmen und noch mehr Steroide, um noch größer und stärker zu werden, dann wird das schon wieder. Und er hat gesagt, weißt du was, ich werde vegan. Und die haben alle gesagt, du hast sie nicht mehr alle. Dann hat er erstmal sehr viel abgenommen und hat dann aber Muskelmasse wieder zugenommen und wiegt jetzt genauso viel, es hat gar keine Beschwerden mehr und läuft schneller als je zuvor und alles. Also es gibt schon so krasse Geschichten, und ich gehe das einfach interessiert und offen an. Und ich sage übrigens immer noch, dass ich nicht weiß, dass ich nicht sage, nie wieder, weißt du? Es kann auch echt sein, dass ich an Weihnachten mal ausnahmsweise ein Stück Fleisch esse oder mal wieder sowas wie in Schweden habe. Und es kann auch sein, dass ich irgendwann wieder total zurückkehre. Aber momentan fasziniert es mich, und momentan denke ich, kann ich auf jeden Fall da nur viel aus mir für mich rausholen, und ich werde nicht sterben. Und das Einzige, was ich als Supplement nehme, ist Vitamin B12, und das bekommen wir halt nur durch die Erde eigentlich rein, und da unser Gemüse so hygienisch behandelt wird, bekommen wir das eben nicht rein mehr als Veganer, und die Fleischesser bekommen es übrigens auch nur rein, weil den Tieren das als Supplement zugesetzt wird ins Futter und im Tierfutter beigemischt wird, und naja, egal. Aber es ist nicht einfach, die Kindergeschichte ist eine komplizierte, weil wie du vielleicht irgendwann mal erfahren wirst, ist Kinder und Essen sowieso eins der schwierigsten Themen überhaupt. Und man ist da ständig am Grübeln und denkt, warum lebt das Ding überhaupt noch, was ich da habe? Weil
ich da krampfhaft großziehe.
Ja, weil das ist doch nichts. Es ist morgens nichts, es ist mittags nichts, es ist abends nichts. Und wenn es dann irgendwann, dann willst du gar nichts Süßes mehr geben, weil du hast das Gefühl, proportional ist es heute jetzt schon bei 50% Zucker in der Ernährung. Und du kommst dir vor wie jemand, der ganz schlecht ist, und siehst dann aber, dass die Nachbarn alle mittags praktisch Nutella-Brote kriegen, die Kinder, und denkst dir, what the fuck, und die gucken dich an, als wärst du der Böse, weil du ihnen irgendwie viel
Obst und Gemüse,
alles
scheiße. Ich kann mir das ganz gut vorstellen, ja.
Alles scheiße.
Ja. Dann, nein, mit alles scheiße treten wir jetzt aber nicht aus diesem
Podcast
raus. Wir alles machen super. Wir machen eben kurz noch Werbung für dich, Philipp. Aus dem einfachen Grund, ich habe gestern auch schon meinen anderen Podcast aufgenommen, den Bro-Op Talk, der sich ja um Videospiele dreht. Und da haben wir auch schon Werbung gemacht für den Happy Day Podcast, weil du bist mit dem Happy Day Podcast am 16.09. bei den Rocket Beans zu Gast.
Genau. Ja. Ist total abgefahren. Also ich habe das auch übrigens gar nicht, das Da hat mich mal einer angefragt und nicht mal der Simon und so, hey, willst du zu Bonjour kommen? Und jetzt, ja, und dann irgendwie, ja, dann sagt mir mal, was eure Flüge und Zugfahrt. Und ich so, was? Und
Was? Moment mal,
Hotel und
Flüge?
alles. Und ich so, wow. Und ich habe jetzt schon Angst.
Dass du es verkackst.
Nein, ich
Nein,
weiß,
nein,
pass auf, das ist das Problem. Im Internet verkackst du es immer für
Ja.
irgendjemanden.
Ja,
Und
irgendein Facker sagt
es
auf jeden
gibt
Fall
immer
immer, guck
einer,
dir
der dich
den.
irgendwie
Ja.
versucht, übelst zu beleidigen. Also so bei meinen neuesten Filmen ist auch immer so einer, der immer Haarausfall. Einfach so als einzigsten Kommentar unter
Haarausfall.
Haarausfall. Du weißt, wie sehr das schmerzte.
Ja,
Und
ich weiß, wie sehr das
er schreibt
schmerzt.
einfach immer nur Haarausfall unter meine Filmchen. Also dafür möchte ich auch noch Werbung machen, dass ich eben Happy Day Podcast heißt der YouTube-Channel, wo ich, und das ist vielleicht für Fatboys auch interessant, dem Roman versuche ins Laufen einzuführen. Das war übrigens nicht mal meine Idee, sondern er hat gesagt, hey,
Das war seine
er
Idee.
hat mich angeschrieben.
Ach.
Wir wollten schon Ewigkeiten, und das schieben wir wieder so prokrastinationsmäßig vor uns her, einen YouTube-Channel machen. Und ich hatte mal was
Ja.
dafür gezeichnet, diese
Ja, das
Teddy-Geschichte.
ist.
Und dann habe ich zu ihm gesagt, lass uns mal irgendwann was machen. Dann hat er mich im Urlaub, hat er gesagt, hey, wahrscheinlich hat er seine Bikini-Figur ihm nicht gefallen oder so, obwohl ich es nicht nachvollziehen kann, weil ich bin da ein bisschen neidisch. Aber er hat dann irgendwie mich angeschrieben, so, hey, ich will vielleicht so einen Vlog machen, wie ich so fitnessmäßig so mich transformiere und überhaupt, wäre das vielleicht auch was für Happy Day? Und dann habe ich natürlich meine Chance gesehen, habe gesagt, hey, lass uns doch einen Vlog machen mit Laufen dann auch gleich, und dass ich dann immer Übungen dazu mache. Und dann habe ich gesagt, cool. Und auch das nächste ist, dass ich gesagt habe, und du wirst dann einen Halbmarathon laufen, und dass er dann gesagt hat, warum kann ich nicht eigentlich schon im Oktober einen 10 Kilometer laufen, und im Frühjahr kann man dann nicht gleich einen ganzen Marathon machen? Und da habe ich gedacht, auch nicht schlecht.
Das ist genau das Aufgabengebiet von Philipp
Ja, und ich hab ja gestern
Jordan.
übrigens den Name gerade vergessen, auf der Couch gehabt, der auch bei dir war, der in 90 Tagen einen Marathon, also innerhalb von 90 Tagen von Null auf Marathon sozusagen, oder 96 Tagen, und da eine Doku drüber dreht.
Ach, war der bei dir?
Ja, die waren
Nein.
hier. Die,
Die sind nach Utrecht
ja,
gekommen, der
und
Niklas.
ich hab's komplett,
Ach, das,
komplett
was
ver.
sind das für verrückte Menschen? Die haben kein Auto, die sind auch zu mir mit dem Zug gekommen. Sind die jetzt nach Utrecht mit
Nee,
dem
die sind mit
Zug
dem Auto
gekommen?
gekommen. Die
Ach
waren
so,
zu
ich wollte
dritt
gerade
da.
sagen.
Also ich glaube
Ja.
es zumindest. Auf jeden Fall stand auf einmal vor der Tür, und ich habe noch gesagt, ja, dann und dann, Dienstag kann ich. Und dann saß ich im Wohnzimmer, und dann gucke ich aus und denke, was ist da draußen,
Was sind
einer
das
mit
denn das für
Stativ?
Menschen?
Und ich so,
Alexi,
oh
Alexi,
fuck,
schnell.
Alexi, das sind heute Abend. Die gehen wir mit den Kindern hoch. Wir haben heute hier
Ja.
Aufnahme. Ich bin sehr gespannt. Ich habe ihm gleich gesagt, soll ich mich kurz halten, aber ich kann es sowieso nicht.
Ja.
Und es war nett und interessant. Ich war kurz, muss ich sagen, war ich kurz erstaunt, als ich ihn gefragt habe. Er hat ihn in 3 Wochen oder so den Lauf, glaube ich.
Der läuft auch, ich glaube, in Köln. Auch jetzt Ende September.
Genau. Und dann habe ich gesagt,
Ja.
und wann bist du das letzte Mal gelaufen? Nee, ich so, was war dein längster Lauf? Und er hat gesagt, 20 Kilometer, und das war letzte Woche oder so. Und da habe ich gedacht, wow, also er hat noch 3 Wochen und muss sich eigentlich noch bis
Er
30,
muss sich noch
35
31 Jahre.
hochhangeln. Aber ich
Ja.
glaube, so wie er aussieht, ja, von der Statur und
Von
allem,
der
dass er es
Statur
schaffen
schafft
wird.
er das, ja.
Er wird vielleicht ein bisschen, dass die
Ja.
Oberschenkel ein bisschen krampft oder so. Aber ich glaube
Ja.
auch, dass er es schafft.
Also für die Zuhörer nochmal ganz kurz erwähnt, weil das eine ganz coole Geschichte ist. Der Niklas ist auch Zuhörer von unserem Podcast. Der ist, glaube ich, sogar durch uns angefangen zu laufen.
Ja,
Ja,
oder ich weiß es gar
und
nicht. Ich
er ist Filmstudent an der Uni Bochum, und er muss für die Abschlussarbeit seines Semesters muss er einen Dokumentarfilm drehen. Und er macht den Dokumentarfilm über sein Projekt Marathon, und er hat dazu Philipp und mich interviewt. Und sobald es da Material gibt, im Oktober hat er gesagt, wird es soweit sein, werden wir da auch Material von kriegen.
Ja.
Also das werden wir dann auf unserer Facebook-Seite oder und bis dahin unserem gegründeten YouTube-Channel dann auf jeden Fall auch verlinken, weil wir sind da als Interviewgäste drin. Das ist auch mal ganz cool.
Klar. Ich
Also
weiß
das
zwar
hat
gar nicht, wie
Spaß
man auf dem
gemacht.
YouTube-Channel was verlinkt, aber ich glaube, das wird er uns dann zeigen. Aber
Du bist
YouTube-Channel.
echt ein Korinthenkaka, ey, Herr Jordan.
Nee, ich weiß es. Nein, das kann man, glaube ich, aber ich weiß nicht, wie. Ich habe es mir schon mal überlegt, weil es gibt so ein paar Leute, wo ich die Filmchen lustig finde, wo ich dachte, ich würde die gerne mal verlinken, weil ich, wenn ich auf eine Seite gehe, ich meine das ist jetzt ganz ernsthaft, auf einen Channel gehe,
okay,
dann gibt es nämlich, dann sehe ich ganz viele Videos bei dem und dann muss ich aber auf Videos klicken, um die eigenen Videos von demjenigen zu sehen. Ja, sprich, ja, man okay, kann okay, auch okay. Sachen verlinken. Und ich frage es mich wirklich, weil ich wollte ein Filmchen von mir auf Happy Day verlinken, weil ich habe ja einen eigenen YouTube-Kanal und den Happy Day-Kanal. Okay. Von daher, das war gar nichts Korinthenkacker-mäßiges, das war eine völlig authentische Frage.
Alles.
Aber das wird das nächste große Ding, Kinder. Wir werden einen YouTube-Kanal machen und dann gibt es zu den schlauen Worten auch noch hübsche Bäuche.
Ja, hübsche Bäuche. Ja, okay, mit hübsche Bäuche würde ich sagen, verabschieden wir uns aus diesem Podcast. Alles Weitere, wie gehabt, auf den üblichen Kanälen. Ich sage das jetzt nicht schon wieder.
Auch facebook.com/fatboysrunpodcast, genau. Glaube ich.
Nein, einfach fatboysrun durch.
Genau.
Fatboysrun.de. philipp@fatboysrun.de wird umgeleitet an Philipps private E-Mail-Adresse, von der er euch dann antwortet. Ihr könnt mir schreiben an rene@fatboysrun.de. Es wird in naher Zukunft auch noch weitere Interviewfolgen geben. Philipp und ich haben da schon was
Dinges gemacht. Wir haben richtig dicke Dinger.
Ja, da freuen wir uns beide wirklich sehr drauf.
Unglaublich.
Wenn sonst irgendwas sein sollte, ich würde sagen, wir haben es einfach.
Obama im Interview.
Ja. Läuft der eigentlich? Der hat Facebook-Fotos, kennst du den Bear Grylls?
Auf jeden Fall.
Kennst du Bear Grylls, den Überlebenstypen?
Ja, klar.
Letztens war der mit Barack Obama unterwegs.
Krass.
Ja.
Krass.
Ich weiß zwar nicht, was die gemacht haben, aber zumindest habe ich Fotos gesehen, dass sie zusammen durch die Wildnis
gestampft. Das macht er doch immer. Pisse trinken und irgendeine Eidechse im Vorbeigehen den Kopf abbeißen.
Ja, mit dem Präsidenten der Vereinigten Staaten.
Genau.
Okay.
Das war's.
Ja, wir sind raus. Jo. Mach's gut.
Tschö.
Ciao.
Ups. Halt.